Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Goina wollte Spielwatch als Dreh.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Futsal-Enthusiasten, an den Futsal-Audio-Endgeräten. Hier ist euer Mr. Futsal Podcast wöchentlich mit den Futsal News aus Deutschland und der Welt. Hier für euch euer Futsal Economist Daniel Weimer und auf der anderen Seite euer geliebter Kritiker der Vernunft Sebastian Rauch, der Futsal Philosoph. Hi Sebastian.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen allen zusammen, je nachdem, wann ihr uns hier zuhört. Ja, und Daniel, es freut mich erneut jede Woche auf ein neues. Und diese Woche wird auch richtig interessant oder war richtig interessant.
Ja, wir haben jetzt auch voll hohe Taktung. Wir hatten ja erst die letzte Folge am Freitag und jetzt schon wieder.
Ja, wir wollen hier ein bisschen Flexibilität und wir wollen Überraschungen reinbringen. Ne? Auf einmal kommen wir am Dienstag, ja, und nehmen am Montag auf und so weiter. Und ja,
wir sind unberechenbar. Genau, für alle nochmal, wir werden jetzt auch unberechenbar bleiben, weil unser beider Zeit eben ein sehr, sehr knappes Gut geworden ist und wir froh sind, irgendwann die Woche die Aufzeichnung realisieren zu können. Ja, also Überraschung, wann jede Woche der Podcast kommt.
Aber Daniel, wir kommen, wir versprechen es. Jede Woche sind wir am Start und wenn es am Freitagabend noch ist oder eben am Dienstag. Aber wir müssen die Highlights abwarten, ne? Also wir müssen mal bis Montag warten, weil wir wollen ja schon auch eine seriöse Rückmeldung zu dem Bundesligaspieltag beispielsweise geben, ne? Von daher frühestens Dienstag.
Und wir haben zwei Ereignisse für die Geschichtsbücher, über die wir reden müssen.
Ja.
Aber da kommen wir gleich dazu.
Genau.
Machen wir vielleicht erstmal die allgemeinen News aus der Welt und Deutschland.
Mhm. Was hast du denn heute so auf deiner Newsliste?
Ich habe als erstes auf meiner Liste im Anschluss an den Podcast, an den letzten Podcast, Folge 139, wo wir sehr ausführlich über die B-Lizenz gesprochen haben. Erstmal, es gab viel Feedback. Wo uns auch mitgeteilt wurde, ja, wir haben nicht mitgemacht, weil ich kein C-Diplom habe, ja, oder in Zeit. Also diese Bestätigung einfach, gerade diese C-Diplom-Sache. Und wir haben gelernt, oder wir über die Woche entdeckt, dass Österreich hat schon eine Futsal-C-Lizenz. Wir hatten darüber gesprochen, dass Österreich sich spielerisch relativ weiterentwickelt hat als Deutschland. Und jetzt wissen wir auch ganz klar, es hat sich organisatorisch relativ weiterentwickelt, denn dort hat man schon diese Eintrittslizenz, die wir, dieses Fehlen haben wir ja kritisiert.
Genau, also wir würden uns gerne über eine Futsal-C-Lizenz in Deutschland freuen, weil ich habe ja schon letzte Woche geäußert, das würde vielleicht dann, also oder im übertragenen Sinne, das würde Sinn machen, aber es macht keinen Sinn, eine Fußball-Lizenz als Vorstufe zu nehmen. Inhaltlich, wissenschaftlich sowieso sehr schwierig dann zu verbinden. Und deswegen, also schauen wir mal nach Österreich. Vielleicht manch einer von uns könnte ja auch, vielleicht wer aus Bayern kommt oder aus Süddeutschland, kann ja auch nach Österreich rüber und dort das Lizenzsystem auch mit der B-Lizenz dann machen. Mhm. Ja, also es wäre auch eine Idee, würde dann aber entgegen des DFBs oder des Geschäftsmodells des DFBs sprechen. Ne? Da würde man das austricksen.
Uns liegt ja auch tatsächlich eine Antwort des DFB vor zu den Gründen. Mhm. Und ein Grund, das kann man nochmal, hast du gerade so im Nebensatz erwähnt, wichtig, dass dieses Argument war, dass man die C-Lizenz als Voraussetzung hat, wäre die Vorgabe der UEFA. Mhm. Aber hey, come on. Also, da kann man wirklich Systeme finden, wie man das umgehen kann.
Ja, und also, auch beim ersten Pilotdurchgang war das total egal. Also da musstest du keine C-Lizenz als Voraussetzung. Und die B-Lizenz-Inhaber nun haben gar keine C-Lizenz. Also es wäre ja auch wiederum völlig, völlig absurd, wenn man das jetzt wo als reinen Vorwand geben würde. Das ist absurd.
Auch die Wochenenden. Ja, Wochenende ist doch realisierbar. Moment mal, also jeder muss über die Woche arbeiten, hat Kinder, darüber haben wir ja mehrfach gesprochen, Lebensphase mit Kindern und Co. So, dann, weiß nicht, 5, 6, 7 Wochenenden zu investieren, das ist ja an moralischen Kosten überhaupt nicht wieder reinholbar. Ja, was ich da investieren würde. Also einfach salopp zu sagen, naja, komm on, Freitag bis Sonntag ist doch eine super Zeit. Ja, wenn deine Teilnehmer alle U25 sind oder Ü50, okay. Aber gerade in dieser Phase ist das eben auch nicht darstellbar, zumal es eben remote geht.
Ja, du äußerst ja gerade das Wochenendproblem. Es ist aber tatsächlich so, dass Wochenende und die Werktage noch mit inbegriffen sind. Es geht ja da, ich glaube, am Anfang war es Freitag bis Sonntag, dann wurde es jetzt Samstag bis Dienstag. Und da hast du also Wochenende und Werktage. Du hast also neben das, was du gerade moralisches und vielleicht familiäres Kapital oder was auch immer nennst, du hast einfach auch dann für arbeitstechnisch ökonomisches Kapital natürlich hier als Einsatz. Und das Remote-System ist hier dann, naja, okay, erzähl weiter.
Ja, das war eine News, die wir haben. Dann nicht eher News, aber ein kleiner Aufreger. In Futsal Deutschland, was ja den Instagram-Kanal des DFB betrifft. Kleiner Wrap-up. Jung van Matt wurde engagiert, um die Insta-Stories und den Insta-Kanal zu gestalten. Haben auch am Anfang der Saison in dem Treffen der Clubverantwortlichen, wo ich dabei war, dann das Konzept präsentiert. Ich war damals schon nicht überzeugt von diesem Konzept, denn es hieß ja, dass zu jedem Spiel in Hamburg, Jungformat ist in Hamburg, Jungformat ist halt für alle, die die nicht kennen, eine sehr renommierte Werbeagentur. Und dann war ich schon überrascht von dieser sehr, sehr plumpen Präsentation. Nicht optisch, aber inhaltlich. Man hat richtig gemerkt, der hatte gar keine Ahnung von irgendwas. Hat halt irgendeine PowerPoint dahin gehauen, die natürlich optisch gut sah, aber das war inhaltlich richtig leer, auch überhaupt nicht durchdacht. Und dann hieß es, man soll Spieler abstellen am Spieltag in Hamburg. 90 Minuten, 2 Stunden, dann quer durch Hamburg fahren, damit man dort hochwertiges Instagram-Kanal-Material produziert. Und was einmal ein kompetitiver Vorteil für die Hamburger Vereine ist, die das dann viel entspannter irgendwann mal unter der Woche machen können. Und alle anderen Teams, die die Möglichkeit erhalten, müssen dann eben im Voraus des Spieltages die Spiele abstellen. Okay, dann waren wir alle gespannt. Was kommt jetzt?
Ja, es ging um diese, ich sag mal schon, mittlerweile berühmten Challenges-Videos, die wir auch aus anderen Sportarten kennen und auch im Futsal schon gesehen haben, wie ich fand, sogar sehr gut, beim MCH Futsal Club, die damit auch bei TikTok über mehrere Millionen Klicks haben. Ja, und man hat ein Challenge-Video mit den zwei Hohensteinern Spielern, Christopher Wittig und Drees war es, glaube ich. Und es war eine Volley-Challenge. Volley-Challenge, genau.
Ja, aus 5 genau. Metern.
Aus 5 Metern, ja, aus 6, 5 Metern, volle Kanne abziehen. Also sorry, Daniel, ich mag ja gar nicht kommentieren, weil das einfach schrecklich war. Es war schrecklich gestellt, es hat auch kein Competition-Feeling gehabt. Dafür hat man halt den Vergleich. Ich glaube, der HSV und andere Bundesliga-Clubs, wie gesagt, haben dann dem MCH da nachgeeifert. Und da war bei dem Verein, da war Competition drin. Das hat man richtig gemerkt. Die haben Bock, gegenseitig sich dazu zu pushen. Aber das war einfach nur so ein Lob mit dem Ball und ich hau drauf und treffe den Ball vielleicht auch dann falsch. Was auch immer. Es war einfach, es war nicht interessant. Es war irgendwie nicht echt. Sorry.
Ja. Und es wirkte wie eine Parodie auf Futsal. Oh, ja. Als ob jemand den Futsal parodiert. Also ich war wirklich erschrocken. Auch alle anderen, weiß ich, der Vereine waren erschrocken über die niedrige Qualität, die dort Jung van Matt abliefert. Und ja, es wäre ja so, als wenn wir ein Instagram-Kanal über Judo oder Tischtennis oder ja, also eine Sportart, mit der wir nichts zu tun haben, auf einmal beginnen, dort einen Instagram-Kanal aufzubauen und vielleicht dann auch wie bei Forrest Gump, machst du einen Tischtennis-Kanal und wie beim Forrest Gump so an die Wand hauen den Ball. Ja, weil ich das mal kenne. Ja, und weil ich, und dann denken sich Tischtennisspieler, oh Gott, was ist das? Also ist mir unerklärlich, wie man sowas auch ungefiltert
Ja,
dort
also
rausgehauen hat.
wenn man das, ich habe erst gedacht, also du weißt ja noch, wie ich in der WhatsApp-Gruppe darauf reagiert habe. Ich habe erst mal gedacht, so, hä, ist das jetzt von Hohenstein? Dann ist das aber schlecht. Und dann habe ich gesehen, was? Also Hohenstein habe ich ja schon mehr erwartet, aber dann habe ich gesehen, das ist vom DFB? So ein Schrott? So, und dachte ich so, boah, also du hast da die Parodie drin erkannt. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, man aus dem Ausland schaut sich das jemand an und sieht, ey, das ist der Vizemeister, der hier gerade so eine Challenge macht. Da denkst du auch, ey, das ist doch, das verarsche. Was ist das? Also, sorry, das wirkt einfach, ja, du hast recht, das hat humoristische Parodie.
Also bitte nie wieder, lieber DFB, sofort Jungfernmatt einbestellen, erklären, was das Konzept, auch das Konzept, warum diese Challenge? Da muss doch ein Konzept dahinter sein. Habt ihr das mal bei Futsal gesehen? Nee, kannst du nicht gesehen haben, weil das gibt's nicht. Es gibt kein Volley aus 5 Metern. Ja, also Volley aus 12 Metern nach der Ecke,
Ja.
okay. Ja, aber dann steht da auch nicht so ein Feldspieler im Tor, da steht dann ein Torwart
Ich
im Tor.
finde aber bei diesen Challenges, da darf man schon kreativ werden. Also einfach auch, was geht mit so einem Futsalball und mit dem Spielfeld. Aber das war tatsächlich, wie du schon sagst, das war einfach grottig. Also da würde ich mir echt wünschen, dass man sich bei den Bundesliga-Clubs, die das schon gemacht haben, mal was abschauen, weil manch einer hat das schon richtig gut gemacht. Ich will jetzt hier nicht den MCH so extremst loben, aber die hatten dafür halt jemanden echt. Medienexperte, der sich genau damit auseinandergesetzt hat und der konnte das und der hat auch diese Challenges dann konzipiert. Die waren total simpel, aber richtig gut. Also vielleicht könnte da abgeschaut werden, aber das, was da jetzt geliefert war, das war echt, sorry.
Und
Also
das wird sehr teuer sein.
das wird teuer, ja. Das ist rausgeschmissenes Geld. Sorry, echt. Also das ist Negativwerbung, leider. Und ja, und der DFB ist da natürlich, das hat Reichweite. Das ist Deswegen war ich so erschrocken, dass ich das gesehen
Ja,
habe. Also
total. Das ist ja.
naja.
Ja, kommen wir mal zu was Schönerem. Kommen
Bitte.
wir zu einem ersten Highlight in die Geschichtsbücher. Einen Eintrag in die Geschichtsbücher. So haben es nämlich die Futsal Panthers Köln selbst bezeichnet. Und ich muss sagen, ich bin ja begeistert. Ich bin ja begeistert von den Futsal Panthers Köln, die es in die Geschichtsbücher jetzt geschafft haben, mit dem ersten Einsatz einer Frau im Seniorenfutsalbereich in der Verbandsliga Mittelrhein oder der Mittelrheinliga. Und noch erstaunter war, ich habe dann nachgefragt, und wie das denn abgelaufen ist dort am Mittelrhein. Und die haben einfach das gemacht, was ich immer im Niederrhein gesagt habe. Wenn es darum ging, komm, lass doch mal ab 16 Spieler spielen, lass doch Frau mitspielen, habe ich immer gesagt, pass mal auf, du hast alle Clubs hier. Frag, wer dafür ist, und dann machen wir das einfach. Wer soll sich denn beschweren? Ja, also, als ob denn der Verband kommt und dann die Spiele annulliert. Das wird doch niemals passieren. Das interessiert doch überhaupt keinen außerhalb des Futsals. Und so war das im Mittelrhein. Die haben wohl im Auftaktmeeting der Saison gefragt, ob das okay ist. Haben alle gesagt, ja, mach. Dann haben die das gemacht. Und sieht natürlich, im Spielprotokoll sieht man es nicht. Man kann ja dann im DFB-Net einen Spieler anlegen, ohne eine Verlinkung zu dem Spielerprofil. Den dann aber vor Ort muss man dann ja den Schiedsrichtern entsprechend die Spielerpässe zeigen. War ja möglich. Hat ja einen Spielerpass für die Frauenliga oder einfach einen Frauenpass. Und ja, war das einfach ein Commitment der Clubs. Mega. Finde ich richtig geil. Einfach gemacht.
Okay, zweierlei Punkte, die ich hier auf jeden Fall mit einbringen muss. Erster Punkt ist, schön, das DFB-Net kriegt es nicht geschissen, ein Mixteam zu gestalten. Also ist nicht
Das
vorbereitet, ist ein
stimmt.
Patriarchat. Okay, so, zweiter Punkt ist aber, leider, ja, ist was für die Geschichtsbücher, ist aber nicht das erste Mal, dass im Herrenbereich eine Frau mitspielt. Denn im Jahre zweit oder in der Saison 2012-13 war es, glaube ich, und zwar in der von Goran Novakovic und mir geleiteten Westfalenliga-Futsal, diese Boomzeit, kannst dich erinnern, ne? Mit 19 Teams, zwei
Ja.
Staffeln. Da hatte vor allem das Team der Uni Bielefeld eine Mitstreiterin und die hat auch ordentlich gebutzt. Die hat manch einen ordentlich was gezeigt. Also von daher, das ist, glaube ich, dann, das sind die Pioniere gewesen, also von der Uni Bielefeld.
Okay,
Das wussten vielleicht die
war das
Futsal-Panthers
damals
nicht.
schon offizielle Westfalenliga?
Ja, da
Okay,
konntest du
cool.
aufsteigen in die
Ja.
Regionalliga, mein Lieber. Aber auch damals ging das mit DFB-Net nicht. Aber du weißt ja auch, früher musste man das noch gar nicht über DFB-Net machen. Das ging alles über so auf Papierform, ne? Mit Spielerlisten und so weiter. Aber das war die Uni Bielefeld 2012, 13. Sogar, ich glaube, sogar noch, also Goran hat damals zwei Teams gecoacht, Black Panthers und Uni Bielefeld hat dann auch noch irgendwie mit organisiert. Ja, und da war auch ein Mädel dabei. Der Name ist mir leider entfallen, aber sie war gut und hat ordentlich gebutzt und hat sich Respekt verschafft. In der Staffel Ost war das damals. Ja, also es wussten die Futsal-Panthers vielleicht nicht, deswegen überhaupt kein Problem, ne? Sollen sich in die Geschichtsbücher eintragen. Ist ja auch, wir leben ja auch, das haben wir schon festgestellt hier bei Mr. Futsal, so ein bisschen haben wir immer noch 2012. So viele Entwicklungen hatten wir seitdem auch nicht.
Das stimmt. Deswegen. Und manche Entwicklungen, wenn wir nicht da wären, wären ja auch über die Zeit vergessen.
Ja.
Wenn, es war jetzt Zufall, dass du das weißt, sonst hätte doch Goran das wahrscheinlich gewusst und alle anderen, auch dieser Liga, sind wahrscheinlich schon gar nicht mehr aktiv oder für sehr viele.
Ja,
heute gar nicht mehr so aktiv.
Wir sind auch das Gedächtnis des deutschen Futsals.
Genau.
Ne?
Aber wir freuen uns trotzdem für Sarah Jabbes wohl. Super. Das war jetzt die Spielerin, die dort eingesetzt wurde. Hat auch genetzt zweimal. Und einfach ein gutes Zeichen, jetzt da weiterzumachen. Auch wenn es anscheinend nicht das erste Mal war.
Ja.
Aber auf jeden Fall jetzt endlich mal wieder refreshed.
Genau.
Die Idee. Einfach
auch
machen.
Pionier.
Einfach Commitment der Clubs einholen. Und dann einfach machen. Und dann erstmal, ich sag immer, oder ich bin ja im Data Science Bereich und Softwareentwicklung und so, dann sagt man immer Quick Test. Also du machst irgendwas und guck mal, ob einer quiekt irgendwo. Ja, aber erstmal machen, warten, ob es Feedback gibt und dann kann man ja dann überlegen, kann man es vorsetzen, wenn ja, wenn nein und so weiter. Aber einfach auch mal machen, immer dieses, naja, da müssen wir durch die Ausschüsse. Ganz ehrlich, Futsal, auch mal Niederrhein, Futsal, da geht's noch eins runter. Futsal, Landesliga, Futsal. Wen soll das interessieren von den Fußballern? Da guckt doch kein Einfach Mensch, da kommt keiner vorbei, dort liest niemand die Spielberichte, niemand, der was dagegen haben könnte. Ja, kommt dann. Also dann
spielt Einfach
das.
Machen.
Ja.
Das ist nicht nur bei dir so, das ist nicht nur im Futsal hoffentlich so, das ist auch übrigens in der Politik so. Damals hat, ich glaube, Juncker war es als EU-Parlamentschef gesagt, wir machen einfach, gucken, was die Bevölkerung sagt und reagieren drauf. Genau so. Einfach machen. Einfach einen Quiektest machen. Wer quiekt und wer nicht.
Richtig.
Also, so, das ist ein geiler Begriff dafür. Mach den Quiektest. Try and Error. Wie auch immer. Also was auch immer für Ideen oder Konzepte dahinter stecken. Aber das freut mich, dass die Futsal Panthers Köln da einfach machen, pragmatisch sind. Das ist eben ganz wichtig. Kommunikation kurz suchen, fertig, Commitment einholen, auf geht's. So haben wir es damals in Westfalen auch gemacht. Fertig. Ne? Sehr schön. Und
Korrekt.
Sind Pioniere. Geschichtsbücher, weil es ja dann auch erst die zweite Frau, wenn ich das richtig sehe.
Also bleibt bei Geschichtsbuch, bleibt bei Pionier, ist okay.
Genau.
Zweite Frau.
Super.
Aber top.
Ja.
Ich habe sonst erstmal jetzt keine News in den letzten 4 Tagen, außer ja, Regionalliga oder können wir mal auf eine Landesliga schauen von mir aus. Sollen wir mal durchgehen?
Ja, geh mal die Regionalligen durch. Es gab ja auch.
Waren wir eh schon im Westen.
Ja, wollen wir den Westen wieder?
Ich war eh bei den Panthers Köln. Gehen wir von der zweiten Mannschaft, also es war übrigens in der zweiten Mannschaft von Panthers Köln.
Ja.
Nicht in der ersten Mannschaft. Und die erste Mannschaft hat aber auch ordentlich genetzt.
Ja.
10-2 Niederrhein-Socker. Ich würde mal gerne die Stimmung bei Niederrhein-Socker wissen. Der Niederrhein-Socker ist schon sehr ambitioniert. Aufgestiegen, aber wie wir schon oft gesagt haben, auch totaler Dunning-Kruger-Effekt.
Ja.
Also man hatte gar keine Ahnung von der Stärke der Liga da oben. Man kannte immer nur die Verbandsliga und Landesliga, durch die man wirklich wie Butter durchmarschiert ist. Und hatte gar keine Ahnung, was da kommt. Und deswegen dachte man, glaube ich, auch, man kann da richtig viel holen. Ich glaube nicht, dass sie mit dem Abstieg zu tun haben werden. Aber der Aufstieg oder der Westmeistertitel ist jetzt deutlich in Ferne gerückt erstmal.
Ja, da wird nichts raus. Also den Ergebnissen zufolge würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass sie unten in der Tabelle irgendwo landen. Aber hoffentlich lernt man raus. Denn im zweiten, also im weiteren Spiel zwischen Gütersloh und Münster, ich gehe mal jetzt direkt weiter, Daniel, da gab es ja, nachdem Gütersloh im ersten Spiel gegen die Holzpfostenschwerde verlor, jetzt ein Sieg gegen Münster. Münster ist ja auch gut gestartet und man hat 7-2 gegen Münster gewonnen. Das heißt, hier scheinen Lernprozesse in Gang zu sein, beziehungsweise man hat gelernt, man hat auf jeden Fall diesmal sich einen Sieg reingeholt und Münster hat nach dem erfolgreichen Start am ersten Spieltag jetzt die erste Niederlage. Es scheint recht ausgeglichen in der Liga. Und ja, also zumindest, wir werden ja sehen, wer da oben vielleicht wegmarschiert, weil wenn sich die Mannschaften jetzt auch gegenseitig schlagen und Köln zieht da durch, wird das wieder ein ähnliches Bild wie letztes Jahr. Aber Ich denke, Cheruska Detmold will da vielleicht dieses Jahr ein Wort mitreden. Da haben sie nämlich letztes Jahr auch versucht. Oder das haben sie letztes Jahr auch versucht. Und die haben nämlich bei den Holzpfosten Schwerte gewonnen. 9 zu 3.
Und zwar
Ja.
deutlich. Und wir würden auch gerne darüber berichten, wer für Cheruska Detmold aufgelaufen ist. Doch das habe ich noch nie gesehen. Der komplette Kader wurde im DFB-Net als unkenntlich eingestellt. Also vielleicht für die, die im DFB-Net jetzt nicht aktiv die Spielberichte und die Vorberichterstattung machen und die Mannschaften freigeben. Man kann vor jedem Spiel mit einem einfachen Klick jeden einzelnen Spieler sperren, sodass dann eben nur keine Angabe steht. Man kann es auch für einen Spieler grundsätzlich einstellen, dass er das nicht möchte. Dann ist er grundsätzlich geblackt. Aber man kann es auch vor jedem Spiel machen. Wäre mal interessant, was hier passiert ist. Und vor allen Dingen, warum? Okay, gut, eigentlich wissen wir warum, denn das sind alles Fußballspieler. Es muss ja damit zusammenhängen, wahrscheinlich, oder?
Ja, vielleicht, ich denke schon, irgendwie, aber ich habe ein paar Bilder gesehen aus Schwerte und auch bewegte Bilder zum Glück. Da kommt ja aus Schwerte auch immer was. Und da habe ich auch ein paar bekannte Gesichter gesehen. Also Salim Özman zum Beispiel, der auch bei uns beim MCH dann kurze Zeit gespielt hat, wieder zurück nach Detmold gegangen ist, der hat da gespielt. Zumindest meine ich ihn erkannt zu haben. Alex Welker oder wie er heißt, also Alex auf jeden Fall, habe ich auch gesehen. Also schon die bekannten Gesichter. Ich frage mich auch, warum die jetzt da alle auf KA gesetzt wurden. Keine Angabe. Uff, vielleicht keine Ahnung. So sieht's aus.
Ja.
KA, keine Ahnung. Sollten sie ändern. Vielleicht hören sie uns zu. Fänden wir cool, weil wir würden gerne über die Regionalligen berichten. Und
Klar.
wenn da Mannschaften mit ihren Spielern erkenntlich sind, können wir dazu auch viel besser berichten. Ne? Gut. Und Wuppertal ist in die Liga gestartet. Und zwar gegen Fenerbahce Köln.
Es muss am Slogan liegen. Futsal im
Ja.
Tal, was? Ah,
Jung und vital, oder
jung
was
und
war das denn?
vital, jung, fromm und vital. Ja. Irgendwie
Jung,
so,
fromm.
ich weiß es nicht mehr.
Gottesfürchtig oder wie auch immer.
Ja.
Ja, 7 zu 1 gewinnen sie aber gegen Köln. Köln die zweite Niederlage, auch ja, beim letzten Mal deutlich höher noch. Aber Wuppertal ist erfolgreich reingekommen.
Und Fenerbahce Köln oder Sportclub am Rhein war auch eigentlich erwartet vor der Saison der Kandidat sein mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf den letzten Platz, weil schon im Mittelrhein gar nicht so überzeugend.
Genau, also die Überzeugungskraft fehlt vielleicht noch. Aber worauf ich jetzt gespannt bin, ist auch auf den PCF Mülheim. Der hat nämlich in den ersten zwei Spieltagen keine Spiele abgeliefert, wird aber jetzt gegen Fenerbahce Köln spielen und bin gespannt, wie man sich da präsentiert in der Liga. Vielleicht will man vielleicht auch, ja, vielleicht auch in die obere Tabellenhälfte kommen. Letztes Jahr war er auch teilweise, war ich glaube ich, eins der erfolgreichsten Spieljahre, ne? Vom PCF, glaube ich.
Definitiv eines der besseren, also der deutlich besseren. Also war eine gute Saison.
Ja,
Ist
von
natürlich jetzt
daher.
viel Umbruch, sehr, sehr viel Umbruch. Und bin auch gespannt, wer dort wie aufläuft. Mein ehemaliger Mitspieler, Freund, Kamerad Tobi Mevissen macht da jetzt auch da im Traineramt ein bisschen aktiv. Hat sich das aufgerückt, weil der Thomas Libera, der das jahrelang gemacht, oder nicht jahrelang, aber 2, 3 Jahre sehr intensiv gemacht hat, einfach aufgrund der Familiensituation und beruflichen Situation hat sich ja zurückgezogen, durch einen ganz starken Verlust. War da schon eine Stärke da auf dem Trainerposten. Ja, und Tobi macht das jetzt. Ja.
Schön.
Stimmung ist dann auf jeden Fall gut, denke ich.
Ja, dann toi toi toi, werden wir dann in den nächsten Wochen sehen, was da im Westen passiert. So, gehen wir weiter. Wollen wir gehen Norden gehen, einfach? Einfach jetzt die normale
Ja,
Runde machen im
die
Uhrzeigersinn.
ausgeglichenste Liga aller Zeiten, meinst du die?
Die super ausgeglichenste Liga, wobei sich da so langsam jetzt schon nach zwei Spieltagen drei Teams hervortun. Aber der FC Maihahn, der hat gegen die Futsal Löwen Nordheide 8 zu 6 gewonnen und fährt somit seinen dritten Sieg im dritten Spiel ein. Ja, und unsere Freunde vom TS Woltmarshausen, die wir ja so schätzen gelernt haben letzte Saison, haben auch ihren zweiten Erfolg im zweiten Spiel gegen Hannover 96. Auch sehr knapp, und das muss ich jetzt sagen, beide Ergebnisse hier schon mal sehr knapp. 7 zu 6. PTSK Kiel holt seinen ersten Sieg gegen Deportivo Inter 9 zu 1. Ja, also,
Mhm.
Kiel. Letztes Jahr noch kurz davor in die Relegation zu kommen. Leider zum Schluss gegen St. Pauli gescheitert. Und ich ratter jetzt hier gerade schon die Liga durch. Fortuna Hamburg gegen Sparta Hamburg. 3-10. Hamburger Duell. Und Oldenburg hatte spielfrei.
Auch wieder doch mal Ergebnisse mit großer Torspreizung im Ergebnis.
Ja.
Sieht für Deportivo Inter und Fortuna Hamburg, die auch sehr ähnliche Vereinslogos übrigens haben.
Ja, sieht,
also muss ja schon zweimal hingucken, wer da jetzt eigentlich wer von beiden ist. Ja, also das sieht unten irgendwie klar aus und oben, also es scheint alles noch alles möglich zu sein. Bin ich auch mal gespannt, was da noch kommt.
Würd mich wundern, wenn kein Hamburger Verein Meister wird. So. Im Norden. Ne? Wir haben halt leider im Norden eine starke Hamburger Hegemonie. So, nicht nur in der Bundesliga mit drei Hamburger Vereinen.
Lass uns mal zur versteckten Liga kommen.
Versteckte?
Im letzten Podcast haben wir noch die Regionalliga Süd gesucht. Wir hatten auch zahlreiche Meldungen, die uns geholfen haben, den Eintrag zu finden. Man muss dann ja tatsächlich, also unverständlich, warum auf der ersten Seite, wenn man die Liga anwählt, die auch damals nicht Regionalliga Süd hieß, sondern irgendwann Liga oder so. Dann kam erstmal 1860 München gegen Auerbach, diese Relegation, und dann erst auf den Pfeil oben rechts, also absolut nicht intuitiv. Dann dieses Weiterschalten auf eine komplette Regionalliga. Also als wenn da das Relegationsspiel von der Fußballregionalliga vorgeschaltet wäre. Also, naja, jetzt haben wir es ja gefunden und man hat schon gespielt.
Ja. Und zwar an diesem Wochenende.
Ja, richtig. Und so richtige Überraschungen gab es jetzt nicht, oder?
Mal durchgehen. Nee, eigentlich nicht. Darmstadt, Neuried, das kann man, also Darmstadt ist ja auch, glaube ich, erst wieder aufgestiegen oder so. Ich weiß es gar nicht.
Ja.
Genau. Verliert 3-6. Futsal Allgäu.
Ich trage immer den Hoodie übrigens von Darmstadt 98. Futsal. Ja. Immer steht auch richtig schon Futsal vorne drauf. Ich liebe diesen Hoodie. Jetzt ist er gerade in der Wäsche, aber ich trage den echt immer, jetzt auch im Herbst, habe ich den ganz gerne an.
Ja, ist in der Wäsche, weil du ihn gerne trägst. Ist doch schön.
Ja. Ne?
Sonst wäre er nicht in der Wäsche.
Dann mal danke an Darmstadt 98, auf jeden Fall.
Ja, ich habe keinen bekommen. Siehst du, Daniel? Ich habe keinen bekommen. Und du leidest auch nichts weiter.
Du kennst auch David.
Ich muss frieren.
Du kennst auch David Arebola. Genau, der hat auch immer wieder schreibt. Übrigens, schöne Grüße, hat auch wieder geschrieben jetzt zur Regionalliga cool. Süd. Schreib ihn nochmal.
Super, ja, David, liebe Grüße, wirklich. Leider komme ich viel zu selten dazu, in mein WhatsApp oder sonst was dann da genauer reinzuschauen.
Ist auch Trainerteam hier, auch offiziell im DFB-Net, sehe ich.
Ja, sehr cool. Gut, dann Futsal Allgäu, kannten wir auch noch, da gab es mal Nationalspieler. Und der TSV Weilendorf bzw. Stuttgarter Kickers 2 trennen sich 0-4. Dann deine so acht gefeierten Karlsruher SC Futsaler aus dem letzten Jahr, weil du ja diese Fußballvereine so gern magst, gegen den MTV finde ich geil, MTV, Music Television, in Ingolstadt. Kennst du ja noch aus dem Viva und MTV. 3-4 verliert Karlsruhe. Neuenheim gegen Pars, 0-7, ja, Pars ist ja auch immer schon in so eine Überraschungstüte, gewinnt mal hoch, dann verlieren sie wieder. Und dann hatten wir noch am Sonntag das Münchner Derby zwischen den Betonboys und den TSV. Und das endet 5-1 für die Betonboys. So.
Ja, haben da nochmal die Ausrufezeichen gesetzt. Ein guter Spieler ist ja gewechselt.
Ja.
Und aber jetzt gibt es noch Gavritsch auf jeden Fall. Ist ein guter Kicker. War letzte Saison auch schon immer schon dabei. Valentino Gavritsch.
Ja.
Wenn er dabei war, war meistens ein Sieg am Ende in den Büchern. Und wenn er nicht dabei war, auch ganz schnell immer Niederlagen in den Büchern. Ich bin gespannt, wie sie das so durchhalten. War ein Heimspiel.
Ja, ich finde, in dieser Regionalliga Süd kann man es auch schwer absehen, wer sich da jetzt, das werden wir sehen. Also wird spannend, wer sich dort durchsetzt. Betonboys sind natürlich aufgrund der Erfahrung der letzten Saison sicherlich leicht favorisiert, aber wer weiß, wer sich da noch hervortut. Ne? Deswegen, ja schön. Wo wollen wir hin als nächstes? Nordosten? Wie wär's?
Rüber mal in den Osten. Komm.
Im Osten, genau. Da gab es ja auch ein paar Spielchen. Da sind die Ergebnisse aber recht eindeutig, muss man einfach sagen.
Ja, also das ist wirklich wieder einmal, muss man ja sagen, die Liga mit der größten Varianz in den Toren. Ich meine, wir erinnern nochmal an alle, die es nicht mehr wissen. Vor 5 oder 6 Jahren gab es das 101-1 Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall hat da jemand 80 Tore geschossen. Genau. Also ein Spieler. Sorry, ey, das Halle, was war das nochmal? Halle, ich weiß gar nicht mehr, Kim Halle oder?
Kim Halle? Kinem. Gegen Liria? Kann das Liria sein?
Oder war es nicht Hohenstein?
Sogar. Hohenstein war nur 60-1 oder so.
Ach Gottchen.
Ich weiß nicht mehr. Also ich weiß gar nicht mehr, wer diese 60, vielleicht war es auch Hohenstein. Auf jeden Fall, es war...
Ja, wer Tore sehen will,
genau, es gibt leider keine Aufzeichnung von diesem Spiel, aber...
Ja, schade eigentlich. Ja, aber dort setzen sich die Favoriten durch. Mhm. Wir sehen vorne Hertha, Atletico, Kroatia und Liria. Alle noch punktverlustfrei. Punktverlustfrei ist richtig. Und es bahnt sich wahrscheinlich auch da dieser Vierkampf an. Vielleicht wird sich daraus ein Dreikampf oder ein Zweikampf entwickeln. Aber ich könnte jetzt auch schlecht sagen, wer sich da irgendwie durchsetzt. Atletico halt, weil sie ja als Beach United letzte Saison auch an der Relegation teilgenommen haben, sicherlich hier im Auge. Aber wir wissen auch, wie stark Kroatia mit seinen starken Spielern sein kann. Liria sicherlich auch. Da spielt ja auch unter anderem, wie hieß er jetzt, der deutsche Nationalspieler nochmal, der bei Hohenstein war? Wie hieß er nochmal?
Schulz,
genau. Der ist ja auch wieder bei Liria, soweit ich weiß. Genau. Da spielt ein Nationalspieler. Unfassbar mittlerweile. Ja,
und Siemensstadt wird deutlich abgeschlagen. Ja. Hinten mit, muss ich aufrufen hier, mit 10-65 Toren nach 4 Spielen.
Boah, das geht
ja. Das ist schon hart. Aber es ging in dieser Liga für den ist noch nicht mal der letzte Platz, weil Potsdam tatsächlich, hat doch keinen Sieg, genau, und Siemensstadt hat ja gewonnen.
Ein Spiel gegen Potsdam. Borussia Dresden ist ja raus, oder? Die sind jetzt noch nicht rausgenommen worden, wie ich verstanden habe. Also hier sehe ich es noch im Wettbewerb, aber die sind ja eigentlich letzter, ne? Die sind ja raus.
Und Siemensstadt hat aber gegen Potsdam gewonnen.
Ja, siehst du, dann hat man sich... Super, direkte Konkurrenz. Mhm. Spannend. Ja, Nordosten... es sind so 2 Klassen, die sich da ergeben.
Südwest war leider kein Spielbetrieb.
Ja.
Da könnten wir uns nochmal vielleicht letzter Zug noch eine Landesliga oder eine Verbandsliga raus. Immer ist ein Wunsch.
Ja, dabei wird der Bundesligaspieltag heute schon so intensiv. Ich glaube, wir werden heute 2 Stunden knacken.
Nein, ich muss hier gleich ins Bett.
Also ich will mich auslassen.
Ich bremse dich einfach.
Ansonsten lass ich einfach weiterlaufen und mach alleine weiter.
Ich habe einfach irgendeine Verbandsliga angeklickt, aber in Mittelrhein gelandet.
Mittelrhein?
Zufall. Futsal Panthers Köln, wieder gut ein Spieltag gespielt. Futsal Panthers Köln, über die wir gerade gesprochen haben, ja auch gewonnen deutlich gegen Viktoria Buchheim, die, meine ich, neu sind. Die JK Viktoria Buchheim waren, meine ich, letztes Jahr noch nicht dabei. Ansonsten, Berghammer Futsal Falcons sind wieder mit dabei. Alemannia Aachen ist weiterhin dabei. Nicht mehr dabei ist der SC Aachen.
Ja.
Sehr, sehr schade. Jahrelang dabei. Auch dieses Jahr nicht dabei. AFG Colonia und Longerich SC auch schon länger dabei. Sehr kleine Liga, also nur 6 Teams.
Mhm.
Und Panthers Köln wird ja immer, ist ja der Reihensieger hier. Kann aber nicht aufsteigen in die Regionalliga. In der ersten Mannschaft. Also hier geht es wahrscheinlich wieder darum, wer wird Zweiter und steigt dann auf.
Genau. Aktuell sieht es so aus, dass Alemannia Aachen und Bergheim sich da drum streiten werden, aber wir haben erst einen Spieltag. Also von daher, lass uns da abwarten. Vielleicht kommen wir im Laufe der Saison ja nochmal auf die Liga, spätestens zum Ende hin. Da werden wir uns ja auch angucken, wer in die Regionalliga aufgestiegen ist. Na?
Mhm.
Ja, schön. Schön, schön. Und es ist die Pioniersliga mit der Dame, gespielt hat.
So absolut.
Nach 2012 die erste Frau.
Ja, jetzt heißt es, deine Liga, Sebastian, ich weiß.
Ja, ist halt so. Wenn du Innovation brauchst, dann frag mich du. So, Bundesliga, hast du den Trailer?
Nee, ich habe den gar nicht gefunden. Keine Ahnung, wo der hin ist, aber Bundesliga. Wir haben auch andere Sorgen.
Ja, genau, so schaut es aus.
Richtig.
Weißt du, was mich mittlerweile nervt? Diese ewige Trikot-Werbung vom DFB.
Danke,
Alter, die dauert so lang und das Trikot finde ich auch nicht hübsch.
Und ich denke mir, haben wir nicht andere Probleme im deutschen Fußball als das Problem? Also wenn du die du beschallst alle Menschen mit diesem Trailer, dann beschall die doch mit irgendwas mit der Jugend. Beschall die doch nicht mit sowas, mit dem, als ob sich jetzt einer das Trikot kauft.
Ja.
Aufgrund des Trailers.
Auf jeden Fall. Also es ist ein ewig langes Werbevideo, was mich schon nervt. Ich lasse immer alles parallel dann laden und mache auf stumm und gucke dann immer.
Exakt, so mache ich das auch.
Also ist ganz schrecklich. Gut, aber wollen wir chronologisch vorgehen? Wobei ich würde schon, ganz ehrlich, das Spiel zwischen den HSV und Weilendorf, das war ja so geschichtsträchtig eigentlich. Ist vielleicht kaum jemand aufgefallen. Würde ich schon fast gerne ans Ende setzen, wobei dann wirkst du mich ab. Dann will ich es doch am Anfang machen.
Ja, lass uns direkt jetzt raushauen.
Ja, ausführlich, Daniel. Wollen wir es so machen, folgendermaßen. Du gehst die Tore an und ich erzähle dir was zum gesamten Spiel, weil ich habe mir das Spiel nochmal ganz angeschaut. Ich habe es mir ganz angeschaut.
Du bist auch verrückt.
Na, ich war so interessiert dran, weil diese Schlussphase ist halt das Spektakel gewesen, aber ich wollte auch wissen, wie das gesamte Spiel ablief. Aber vor allem die Schlussphase, ich habe sie mir dreimal angeschaut. Es war heftig geil. Ja. Man muss es einfach sagen.
Aber fangen wir ganz am Anfang an.
Fangen wir am Anfang an, Daniel. Fang du an, bitte.
In der CU-Arena gespielt, welche ich abermals, ist einfach sehr, sehr groß. Und ich frage mich, warum sperrt man nicht die kameraseitige Tribüne ab? Damit alle Zuschauer im Sichtfeld drüben auf der im Kamerabild sichtbaren Tribüne sitzen, denn laut DFB-Net waren dort 200 Zuschauer und ein paar mehr. Ja. Anwesend auf dem TV-Bild sieht man das halt null, dass da so viele sind. Aber man sieht ja auch eine riesige Tribüne nicht.
Ja.
Und das ist ein bisschen schade, kann man da nicht absperren und einfach alle drüben auf die Tribüne setzen. Das wäre mal stark, dann könnte man da mehr rausholen. Dann gibt's Rüffel von mir, weil ich war wieder am Ticker für Fortuna. Ich kann auch wirklich jetzt mich beschweren. Wieder ein fehlender Ticker beim HSV. Come on, Jungs. Also einen da hinsetzen, der von mir aus nur die Tore tickert. Und das wäre ja in diesem Spiel jetzt gar nicht so viel gewesen. Und that's it. Du musst dich mitstoppen. Ich stopp dann auch mal schön mit. Ich mache das schon ein bisschen konzentriert.
Ja, okay.
Gibt noch andere, die schreiben Kommentare dazu. Bei uns waren zwei Ticker, weil Hohenstein Ernst hat einen eigenen Gastticker gemacht und wir, und da war gar kein Ticker. Naja, also ist ja mein,
mein
Baby,
Rüffel.
Ne?
Dein Rüffel, dein Ticker-Baby.
Mein Rüffel.
Okay. Ja, ich muss sagen, was mir aufgefallen ist ich kann ja mal jetzt wunderbar die Highlights und das gesamte Spiel vergleichen. Mir kam über die Highlights nicht deutlich heraus, dass es ein schöner Schlagabtausch war. Kam meines Erachtens nicht so rüber. Weilendorf hatte mehr Ballbesitz, die HSV Panthers aber auch immer wieder mit guten Aktionen nach vorne, also eher aus der Defensive kommt. Und was auch aus den Highlights nur erahnt werden kann, was sich aber durch das komplette Spiel eher bestätigt, kann ich auch direkt sagen, Yalcin Chilani hat die HSV Panthers wirklich durch eine sehr gute Leistung in den stärkeren Weilendorfer Phasen im Spiel gehalten, bis zum Ende. Und am Ende hat er so noch einen entscheidenden Kniff beigesteuert, der zum Sieg führte. Dazu aber gleich mehr in meiner Analyse.
Oh, okay. Ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, bei Jalle ist mir aufgefallen, eine Aktion, wir haben ja immer kritisiert, dass er etwas zu tief steht. Und da war eine richtig starke Szene, wo er sehr weit vorne steht und dadurch auch diese geile Parade macht, wo er einfach nur da stehen muss, aber damit er da überhaupt stehen kann, musste er weit vorne stehen. Würde mich mal interessieren, ob er es bewusst gemacht hat. Ob es Zufall war, fand ich jedenfalls stark, die Szene und auch die anderen Szenen auf jeden Fall eine richtig gute Partie.
Der hört uns hier bestimmt auch zu und vielleicht nimmt das sogar ernst, was du oder wir uns auch mal hier so durch unseren Kopf gehen lassen. Auf jeden Fall sehen wir da eine Entwicklung und das freut uns. Das ist, weil das war ein entscheidender Punkt in diesem Spiel. Genau.
Und dann ging es natürlich erstmal mit einem 1-0 abgefälschten Ball los durch Buzinovic, weil sich dort ich habe das gar nicht aufgeschrieben, wer das jetzt war, konnte man glaube ich nicht sehen, der in dem Moment der Hamburger Pivot war, dreht sich halt natürlich so klassisch weg bei einem Schuss. Boah, da kriege ich schon wieder richtig, da stellen sich an die Nackenhaare auf. Ja, also Bundesliga und dann drehst du dich vor einem Schuss weg.
Ja. Also,
ist schwer, das kriegt man, das ist Automatismen. Das ist
ich glaube, es war Heideri. Ich glaube, der 17er war das. Komel Heideri, glaube ich, oder Komel, ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird. In dem Moment, aber da muss ich auch eins sagen, der HSV stand gar nicht schlecht und dann ist der Ball durchgekommen, war dann auch nicht mehr haltbar, weil das Ding einfach abgefälscht wird. auch unglücklich, muss man sagen. Und auch halt einfach gut von Hohenstein, von Hohenstein, wollte ich schon sagen, von Weilimdorf. Und Bosinovic, der übrigens sonst im Spiel komplett ausgeschaltet wurde. Und da komme ich auch noch auf einen Punkt, der mir ganz wichtig ist. Aber hier halt einen Schuss hatte und den hat er genutzt.
Dann irgendwann aber auch dann direkt der Ausgleich. Und beim 1 zu 1 steht für mich Bless zu tief. Dann war ich etwas überrascht, dass er da nicht weiter vorne steht. Dann hätte er den Ball entschärfen können. Und ja, dann haben die Panthers direkt wieder schön das Spiel offen gehalten. War eine richtig schöne Hin- und Her-Partie.
Ja, also es war interessant, auch das Tor von Labiat. Labiat übrigens, also ich muss dir sagen, es gab drei, vier Spieler bei den HSV Panthers, die sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Ne? Einer davon ist Stankovic, Öztürk und Sitsiskin, da komme ich gleich noch drauf. Auch Meier hat eine super Leistung gebracht, aber Mo Labiat, ich finde ihn ja persönlich, in diesem Spiel fand ich den am besten, einfach weil er dieses Enfant terrible dieses Spiels war, bis er raus war. Denn irgendwie, er ist irgendwas zwischen Genie und Wahnsinn. Also sein Tor überragend und dann dieses grobe Foul mit der roten Karte, das war Tag und Nacht. Das war irgendwie Genie und Wahnsinn in einem. Aber es hat zu einem Kampfgeist geführt, also irgendwie, der am Ende super, super ausgegangen ist für den HSV Panthers. So muss man es einfach
Mach von mir
sagen.
aus gerne weiter, weil ich verstehe auch nicht, wo jetzt die anderen Tore hin sind, die ich kommentiert habe. Entweder habe ich aussehends
Okay,
gelöscht, aber ich verstehe hier bei mir nichts
dann
mehr.
kann ich gerne weitermachen, denn ich habe mir ein paar Sachen einfach auch notiert. Und ich möchte, dieses Spiel hatte so viel zu bieten in vielerlei Hinsicht. Erstmal, wir können hier auch Gegenüberstellung von Nationalspielern machen. Ne? Das ist super wichtig. Aber bevor wir das machen, möchte ich erstmal auf diese auffälligen Hamburger Spieler. Einmal Stankovic. Nicht nur, weil er hier die entscheidenden Tore macht, ja, da kommen wir gleich drauf, beziehungsweise macht er das Tor zum 2-2 und zum 3-2, sondern weil er auch mittlerweile individualtechnisch und taktisch für mich in der Offensive wirklich ein sehr guter Strukturspieler mit überraschenden Momente ist. Also, wenn man den so beobachtet, offensiv, ein total wichtiger Spieler für die HSV Panthers. Dann kommen wir mal auf den Nationalspieler Dennis Öztürk von den HSV Panthers. Den konnte man jetzt ja hier gut in den Vergleich setzen mit dem Star-Ensemble der Weidendorfer. Und mittlerweile finde ich ihn als Ala auf der rechten Seite, als Linksfuß, vielleicht sogar als besten deutschen Linksfuß. Also der beste deutsche Nationalspieler mit dem linken Fuß. Ne? Der immer wieder sehr gut den Ball attackiert und damit das Zentrum geöffnet hat und auch sein Team damit aus dem Weilendorfer Druck befreit hat. Also aus meiner Sicht muss Öztürk noch defensiv ein bisschen was erarbeiten, aber offensiv, wenn er über die Saison noch ein wenig mehr Flexibilität durch Erfahrung gewinnt, dann ist er auf der rechten Seite als Linksfuß auch für mich ohne Diskussion der beste deutsche Linksfuß. So als Ala. Gut, bevor ich jetzt noch zu Sitsiskin komme, möchte ich hier erstmal jetzt eine Vergleichsgrundlage mit den deutschen Nationalspielern aus Weilimdorf aufbauen. Das geht ganz schnell. Pless hat nämlich im Tor durchgespielt. Du hast seinen Fehler angesprochen, steht da irgendwo auf 4 Meter, hätte auf 6 Meter stehen müssen, war sein Fehler, aus meiner Sicht. Muss er halten. Auch Söser, wichtige Stütze im Weilimdorfer Spiel. Und dann ist es das aber auch schon mal mit den zwei Nationalspielern, denn die anderen beiden sind aus meiner Sicht bei Weilendorf etwas wackelig. Bei Sipay brauchen wir gar nicht über wackelig diskutieren, der spielt bei Weilendorf auf dem Platz keine Rolle. Also, dass der bei der Nationalmannschaft zuletzt beim Nordic Cup gespielt hat, ist für mich grausam. Denn bei Weilendorf kriegt er schon seit längerer Zeit keine Einsatzzeit mehr in der Bundesliga. Und das ist für mich auch kein, dann gibt es keine Rechtfertigung mehr für die Nationalmannschaft. Das ist leider so, denn er wird sich so nicht weiterentwickeln. Und die Wahrscheinlichkeit ist sogar größer, dass er sich sukzessive in seiner Leistungsfähigkeit zurückentwickelt. So. Und wenn der nochmal für die Nationalmannschaft nominiert wird und spielt aber nicht bei Weilimdorf, dann teile ich auch langsam wirklich die Zweifel am Trainerteam der Nati. Ja, du hast ja diese Zweifel immer wieder gestreut, dann haben sie mich endlich auch gänzlich erreicht, denn das ist einfach nicht mehr vertretbar. Dann kommen wir aber auf einen Punkt. Suat Ak, eines der größten Futsal-Talente des Landes. In der ersten Hälfte noch mit Einsatzzeit, aber dann in der zweiten Halbzeit nur noch mit einem Beginn, zu Beginn ein Intervall und danach gar keine Einsatzzeit mehr. Der kriegt also in den entscheidenden Phasen dieses Spiels, und das ist ein Spiel gegen die HSV Panthers, das ist jetzt nicht hier gegen Hohenstein oder sonst was, er kriegt beim TSV Weilendorf aktuell keine Erfahrung in solchen Phasen, was schlussendlich ein Deut darauf ist, dass er für seine Entwicklung, wo es eben darum geht, in den wichtigen Spielmomenten die Dinge richtig oder falsch zu machen und daraus zu lernen, er bekommt nicht den Möglichkeitsraum dafür. Anstattdessen spielen andere Spieler viel zu lang, haben viel zu lange Intervalle. Man sieht das schon mit bloßen Augen in der zweiten Halbzeit, dass das Tempo auf den ersten Metern nachlässt.
Hast du das ganze Spiel ja gesehen? Ja? Wie lange war ihr so auf der Platte? Also so
ja, ich kann ich nicht sagen. Ich hab's nicht, aber es fällt halt auf, dass auf einmal nicht mehr gewechselt wird. Und Weilimdorf, und das nehme ich jetzt mal vorab als These, scheint mit seinen Stars viel tiefer gehende Probleme zu haben. Deshalb auch ist diese Niederlage so vielsagend. Und jetzt gucken wir uns mal den HSV Panther Sitzisken an. Der hat beim Nordic Cup, und das mal, wir können die Nationalmannschaft hier wunderbar mit reinnehmen, der war im Nationalmannschaftskader, aber meines Wissens nach hat er schlussendlich nur von der Tribüne aus zuschauen dürfen. Dieser Sitzisken hat Bosinovic und sein für die Bundesliga unschlagbares Pivotspiel komplett aus dem Spiel genommen. Wenn man Sitzisken nun etwas genauer beobachtet, und das habe ich nochmal gemacht und analysiert, und mir zum Beispiel auch nochmal das Spiel der HSV Panthers gegen Hohenstein angeschaut, also die Highlights und noch ein paar Schnelldurchläufe, dann sieht man auch dort, wie gut Sitzisken sich defensiv gegen starke Pivots wie Garibaldi und Santiago durchsetzt. Die hat er nämlich dort auch aus dem Spiel rausgenommen. Also das ist für mich eine wahnsinnig interessante Defensivqualität. Mhm. Der wirkt zwar athletisch drahtig, aber er hat einen sehr tiefen Schwerpunkt und ist sehr dynamisch und clever und dann so gut, dass er wirklich die bisher stärksten Pivots der Liga, die mir bekannt sind, komplett aus dem Spiel nimmt. Also auch hier muss ich sagen, wenn Sitzisken nicht nochmal auf die Tribüne bei der Nati muss und dafür ein Sipahi spielt, dann ist das für mich nicht mehr tragbar. Dann brauchen wir für eine bessere Entwicklung vielleicht neue Trainer. So, das ist nur dieser Vergleich. Das ist nur ein Vergleich. Aber man muss einfach mal die letzte Saison und diese Saison in diesem Vergleich sehen. Und da sehe ich einfach jetzt diese Entwicklung. So, das erstmal dazu.
Boah, das hast du aber ordentlich runtergeledert, ne?
Das ist total wichtig, weil das ist jetzt eine Analyse der einzelnen Spieler. Kommen wir mal auf das Team von Weilendorf. Ich mache jetzt noch 3-4 Minuten, Daniel. Und dann darfst
okay,
du gerne...
Okay, du kriegst 4 Minuten.
Okay, Mann, da muss ich... Der Ferrari Weilendorf, der fährt halt nicht nur wie im Fiat, der ist auch in diesem Spiel zum Fiat umgebaut worden. Der Fiat, der hat jetzt gegen Hamburg für mich den tiefsten sportlichen Fall in einem Spiel der bisherigen Bundesliga-Geschichte erlebt. Also Weilimdorf wurde vom HSV, ich nenne es mal, dem Mariannengraben versenkt. Der Mariannengraben ist der tiefste Punkt der Welt. Also hier als tiefster Punkt in einem Spiel der bisherigen Bundesliga-Geschichte gemeint. Denn das ist die schlechteste Nutzung von Potenzial, die ich bisher im deutschen Futsal gesehen habe. Mhm. Also dass diese bezahlten Stars, ja, so nenne ich es jetzt mal, im 4 gegen 3 eine Führung aus der Hand geben, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber dann im 5 gegen 3 sogar noch das Spiel zu verlieren, das ist unter dieser Potenzialprämisse wirklich der bisherige Tiefpunkt eines Spiels der Bundesliga. Also für mich deutlich schlimmer als zum Beispiel das 1-8 gegen Stuttgart.
Und es ist ja auch per se super unrealistisch. Ja. Also nicht unrealistisch, selten einfach.
Erzähl mal als Ökonom, wie unrealistisch das ist.
Ja, ist total selten. Du hast doch vorhin im Vorgespräch selber gebracht, das ist so ein Black Swan-Event. Also
genau.
Black Swan
ist etwas... Das ist Schwan des deutschen Futsals bisher.
Nur wenn man es einmal gesehen hat, weiß man, dass es existiert und davor kannst du keine Wahrscheinlichkeit dafür bilden, weil man annimmt, sowas gibt es gar nicht. Ja, und dass du in Unterzahl zwar das Spiel drehst, ja, auch noch mit der Differenz in Qualität, die die beiden Teams haben, das ist echt
geil. Ja, es ist heftig.
Aber wenn man halt sieht, wer beim Stand von 2-2 das Flying Goalkeeper-Spiel beginnt und Bosinovic, von dem wir wissen, dass er kein emotionaler Spieler ist und dass er nur mit dem Rücken zum Spiel steht, steht auf der Platte in einer völlig falsch emotionalen Situation und steht auch völlig falsch als Fixo und bekommt den Ball. Ja, also was ist denn das bitte für ein Trainer-Fail aus meiner Sicht, diesen Spieler da hinzustellen? Ja, also,
ich glaube, ich habe so langsam das Gefühl, da entscheidet nicht der Trainer bei denen. Das sind die Stars. Aber gut, das ist nur eine.
So selbst eingewechselt, Günter Netzer, könnte natürlich sein.
Was? Nein, auf jeden Fall, also ich muss einfach sagen, für Weilimdorf war das einfach eine Offenbarung ihrer Schwächen. Und ich will Weilimdorf gar nicht in eine Krise reden, denn dafür braucht es ja vielleicht noch ein paar Spiele mehr.
Das braucht nur einen Blick auf die Tabelle, Sebastian, von der Krise zu reden.
Du bist ein Mann der Zahlen. Und ich muss sagen, die Einzelkünste der Spieler, die blitzen ja auch auf. Also guck dir das Hammertor von Cesar an. Das Hammertor, haut er das Ding zum 2-1 so heftig rein. Damit haben wir das Tor auch schon abgedeckt, jetzt analytisch. Aber es blitzt eben nur. Es leuchtet nicht. Es ist sehr viel Dunkelheit da. Deswegen fallen einem die Blitze ja halt auch auf. Aber ich sehe derzeit kein Licht. Ich hoffe für Weilendorf, dass der neue Trainer Licht ins Dunkle bringt. Damit diese Albtraumnacht für Weilendorf ein Ende hat. Und jetzt komme ich aufs Licht. So, abschließend das Beste zum Schluss. Kommen wir auf die HSV Panthers. umso größer ist dieser Sieg, der Erfolg dieser HSV Panthers zu bewerten. Dieser Sieg, diese Schlussphase mit nur drei Feldspielern, also Meyer, Stankovic, Siskin und sagen wir noch Celani im Tor. Die haben gefühlt, also ich mache jetzt Werbung für diesen Energy Drink, die haben wohl nach der roten Karte für Labiat mal eben schnell jeder eine 28 Black Energy Drink getrunken. Auf jeden Fall waren die Spieler wie so Gallier auf Zaubertrank. Und diese zahlenüberlegenen Römer, also die Weidendorfer, die wurden innerhalb von anderthalb Minuten in ihre Einzelteile zerlegt. Also ganz faktisch und ganz realistisch war das nicht nur das Highlight dieses Spieltages, es war wahrscheinlich auch eines der Highlights dieser kompletten Saison. Und das ist eine absolut sportliche Rarität, die wir da erlebt haben. Wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren, wenn wir sowas nicht mehr in der Bundesliga oder in einer anderen nationalen Fußballliga sehen, dass drei Feldspieler erst gegen vier und dann gegen fünf Feldspieler sogar einen Rückstand in einen Sieg umwandeln. Also ich kann sogar den Unmut von Ono Saklam bei Instagram, der ist ja aktuell noch verletzt, aber der hat ja Unmut geäußert beim DFB im Instagram über die fehlende Einschätzung bzw. Wertschätzung dieses Panthers-Erfolgs gegen Weidendorf.
Es ging auch so eine Spieltagsübersicht über die drei Highlights des Spieltags. Und da kam das einfach nicht. Das ist völlig unverständlich.
Auch der Kommentator erwähnt das nicht. Du merkst das gar nicht, wenn du nur zuhörst. Ja. Das ist so schlecht inhaltlich. Aber dieses Spiel war ja nicht nur das Topspiel des Spieltages. Es hat zudem auch einfach diese geschichtliche Einzigartigkeit geliefert. Weilimdorf wurde auf dem Marianengraben des Futsals befördert und die Leistung mit nur drei Feldspielern dieses Spiels zu drehen, ist für eine Partie auf höchstem deutschen Niveau mit einer Mount Everest-Besteigung gleichzusetzen. Diese Superlativen wollte ich unbedingt bringen, weil das werden wir nicht mehr so schnell erleben.
Die Super? Und ich glaube auch, warum der Kommentator und auch die ganzen, ja, für die Verantwortlichen beim DFB Instagram-Account das nicht so checken, ist immer dieser Vergleich zum Fußball. Denn wenn ein Mann weniger beim Fußball und man dreht noch ein Spiel, das passiert natürlich viel häufiger. Aber das Äquivalent zu einem von vier Spielern ist ja ungefähr drei. Also wenn du drei Spieler weniger bist im Fußball und dann drehst du das Spiel mit drei wenigern, das ist ja das, was hier passiert ist. Ja, und das muss man mal hervorheben. Und dann auch noch irgendwie Bayern gegen keine Ahnung, wer steht da gerade aktuell unten drin? Dortmund.
Ja, der HSV Panthers sind schon besser einzuschätzen als irgendjemand, der unten drin steht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, diesen DFB-Medienverantwortlichen, diesen Söldnern dort nicht auffällt, das überrascht mich nicht. Das ist ein weiterer Deut dafür, dass dort Futsal inhaltlich immer noch ein Fremdwort ist und diesen beauftragten Söldnern halt, da ist keine intrinsische und vor allem auch keine damit verbundene fachliche Auseinandersetzung. So, also ganz einfach gesagt, man versteht Futsal noch nicht und die damit verbundene Kultur. Deswegen kommt so ein oberflächlicher Mist dabei rum. Und dieser Event, dieses geschichtliche Event, was wir da erlebt haben, diese geschichtliche Black Swan, unerwartet, niemals so einschätzbar, irgendwas auch immer, das sehen die nicht, das erkennen die nicht. So, und letzter Punkt, allerletzter Punkt, ich bin dann raus. Also erstmal Glückwunsch an Jos van Gerwen und sein Team für diese geschichtsträchtige Leistung, die für mich ein Highlight des deutschen Futsals sind. Ja? Zweitens, guck mal genau hin, wie vor dem Siegtor, ja, so schön das auch war, und viel sagen, dass er am Ende auch noch Cesar da tunnelt, der Stankovic. Aber guck mal genau hin, wie Celani die Mauer baut. Er zieht Stankovic zurück, damit Bosinovic nicht direkt auf den langen Pfosten zu Söser spielen kann. Und dadurch kann Stankovic viel besser Ivankovic anlaufen, der dann eben nicht die primäre Entscheidung trifft zu Söser, weil der ist ja zugelaufen dadurch, also zugestehend, muss also sekundär eine Alternativlösung finden, spielt einen schlechten Pass zu Bosinovic und Meier fängt den Ball ab, Stankovic kriegt den Ball, macht ihn rein und alles entscheidend war, dass Celani hier die Quarter, also den Stankovic'schen Meter zurückzieht in der Mauer, damit Söser zu ist. Hätte das nicht gemacht, das war nicht für mich dieser entscheidende Punkt im letzten Teil, also im letzten Akt dieses wahnsinnigen Schlussphasenspektakels, hätte das Celani nicht gemacht, dann wäre vielleicht sogar Weidendorf der Sieger geworden, weil dann wäre Söser direkt frei gewesen und wir hätten vielleicht einen Weidendorfer Sieg. Und das ist diese schöne Nuancen, diese schönen Nuancen im Spitzenfutsal. Wenn du das beherrschst, gewinnst du solche geilen Dinger. Und deswegen, vielen Dank, Jalle, dass du hier den Stankovic zurückgezogen hast. Dadurch haben wir eine der geilsten Schlussphasen oder auch einfach einen der geilsten Siege des deutschen Futsals gesehen, mit drei Mann gegen fünf. Geil. Punkt. So, bitte.
Du hast jetzt alles rausgelassen. Ich will mich da nur anhängen und es einfach so stehen lassen, weil da kann ich voll zustimmen. Und leider nur aufgrund der Zeit müssen wir auch zu den anderen Spielen kommen.
Ja, bitte, du bist dran.
Fortuna, ja, glaube ich, ne? Genau, lass mich einfach zu unserem Spiel, ja, kommen. Fortuna gegen Hot 05. Wir waren das erstmal im Comenius-Gymnasium in der neuen Halle und haben direkt auch jetzt feststellen können, so wie wir uns das ja auch eingeschätzt haben, die Halle ist viel besser geeignet für das Format Futsal Bundesliga. Dort passen ja so 350 Zuschauer rein, 215 waren da. Viele Kinder konnten wir mit in die Halle holen, war richtig gut Stimmung und mussten auch viel Aufwand. Also ich war von 11 bis 22 Uhr unterwegs für das Spiel. Da war wirklich richtig viel zu machen, aber hat sich gelohnt. Also dafür hat sich das wirklich gelohnt. Waren einige Helfer dabei und hat Bock gemacht einfach in der Halle. Und das Spiel war von Anfang an eigentlich Defensive gegen offensive Techniker. Also man hat schon gesehen, individualtechnisch ist einfach Hort besser, die Brasilianer. Aber dadurch, dass wir sehr schnelle Spieler haben, Schnitzerling, Yoshida, Sepp, kann man die Brasilianer sehr gut ablaufen. Denn die sind nicht so schnell. Und dadurch bekommen die eigentlich auch nie so auf Ala diesen richtig krassen Durchbruch hin. Und wir hatten einfach einen riesen Fight in der Defensive, der dann einmal in der ersten Halbzeit dann leider durch ein bisschen durcheinander im Mittelfeld oder im mittleren Feld dann gebrochen wurde und dann war so ein bisschen Überzahlspiel. Das war dann das 1:0. Nee, stopp, Entschuldigung, was erzähle ich denn da? Ja, das liegt daran, weil ich das nicht aufgeschrieben habe, siehst du? Da geht schon mal los, ja. Dann denkt man, redet aus der Erinnerung. Nein, das 1:0 war nach einer Minute, nach zweien. Das ging richtig schnell los.
Durch Kraftzoff.
Ja, durch Kraftzoff da hinten flach, schön in Pfosten reingesammelt.
Ja.
Und danach war wirklich nicht so viel. Aber man muss auch sagen, wir haben einen super Fight in der Defensive übergeben, Fortuna. Aber uns fehlt nach vorne, außer Hudacek, einfach auch die individuelle Klasse, durch so eine Defensive durchzubrechen. Es gab da noch einen richtigen Pfostenknaller von Jakub, Recicek. Der war richtig, boah, da hat die ganze Halle gebebt bei dem Schuss. Der hat schon eine richtig gute Klebe, macht offensiv im Aufbauspiel, ist nicht so seine Stärke, aber war dieses Mal defensiv unfassbar wichtig. Und das war dann dieses Abwehrbollwerk. Und dann zweite Halbzeit eben das 2:0, was ich eben schon begonnen habe, das Tor zu erklären, so auf den zweiten Pfosten. Und dann stand halt Ribeiro da. Aber es gab generell weniger Torszenen, also wenig Torszenen. De Groot hat super Tag gehabt, hat da keine Fehler gemacht. Hudacek dann zum Anschlusstreffer, wobei ich fand, dass der Lütti bei Hot da viel zu tief steht.
Also ja, steht der Uhu-Lütti.
Der Uhu-Lütti, also hat er anscheinend von Wafrek was abgeschaut, der übrigens noch wahrscheinlich die ganze Hinrunde noch verletzt sein wird und ausfällt. Und ja, das war dann überraschend, dann mit der Picke, war super. War noch eine richtig gute Endphase mit ziemlich viel Überlegung, gutes Flying-Spiel noch gebracht. Mhm. Da waren auch noch zwei richtig gute Chancen dabei für Fortuna. War am Ende schade, wir haben auf Augenhöhe mitgespielt, muss ich sagen. War ein spannendes Spiel für alle Zuschauer, schön. Hot hat dann, ist aber auch nicht unverdient gewonnen, kann man auch nicht sagen. Haben dann schon das Spiel phasenweise offensiv ja dominiert. War schön, die Jungs da aus Hot mal wieder zu sehen, aus Hohenstein, auch mit dem Sven wieder gesprochen, schöne Grüße. Und mit Heiko ist ja auch dann, jetzt finde ich schön, ja, je länger man dabei ist, desto häufiger sieht man sich und deshalb, desto häufiger freut man sich ja auch, die anderen einfach zu sehen aus den anderen Vereinen. Man kennt sich, Community, das ist schon schön, nachdem Corona da doch reingehauen hat in die Kerbe, macht das echt Spaß dann, die anderen wiederzusehen.
Ich bin nächste Woche übrigens auch in Bielefeld und gucke mir das Spiel MCH gegen HSV an. Sie haben meine beiden, also so ein bisschen die Vereine, die ich am sympathischsten finde. Unabhängig davon, ich frage mal eine Sache, weil mir ist etwas aufgefallen in den Highlights. De Groot war gar nicht Flying-Torwart. Wurde ja Sepp als Flying-Torwart eingesetzt. Fandest du das besser? So einfach gefragt?
Ja, wir haben uns in dem Fall, das war wahrscheinlich schon die Idee von Shahin Rassi, da das einstudierte Flying-Spiel zu bringen. In der Halle natürlich, ich auch, hätte gerne Chris dort gesehen, weil er da natürlich eine Stärke hat einfach als Torwart. Und dann hast du nicht immer dieses Torwart raus, Torwart rein Spiel. Mhm. Ich bin, cool. Egal wie, wenn du einen Chris de Groot hast, dann ist es die größte Stärke von de Groot, ist am Fuß im Fly mit zu spielen.
Mhm.
Aber war ganz gut das Spiel. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da ein Fehler war.
Es ist,
ich frage, was ist der Matchplan oder was ist der Plan der Situation, was wir ja machen? Ich vermisse weiterhin, habe ich auch im Spiel gesagt, zu einigen Leuten, die so bei mir rumstanden, was ich vermisse ist, bei uns mit Chris de Groot im Spiel, situativ, ein Kick auf 5 bis 10 Metern, einfach mal flying spielen, mitten im Spiel, ja, nicht ja immer nur am Ende.
Ja.
Das vermisse ich. So,
ich kann mich erinnern an ein Tor vom MCH damals von Pacheco gegen Penzberg, wo ein Einkick auf 10 Meter ist beim Gegner und auf einmal kommt Pacheco raus und schießt das Tor. Diese Überraschung meinst du, ne?
Genau.
Dieses Überraschungsmomentum. Das könnte man mit Chris de Groot viel besser spielen tatsächlich. Aber was mir auffällt, ist einfach, dass Düsseldorf mittlerweile einen sehr kompetitiven ersten Block hat. Mit Fedor Brack, Hudacek, Rečnicek und Yoshida. Diese vier, dieser erste Block, der gefällt mir richtig gut. Also der ist sehr kompetitiv und kann mit den besten Clubs anscheinend auch jetzt mithalten. Im zweiten Block gibt es ein bisschen Abfall vom Leistungsniveau, finde ich. Zumindest das, was ich bisher so mitbekommen habe. Aber ich finde, durch diesen Block mit Hudacek und Rečnicek ist wirklich Qualität enorm dazugekommen. Also in der Hinsicht sehe ich Fortuna auch wirklich kompetitiv mittlerweile.
Aber es geht schon los. Koya Yoshida, stark verletzt, schwer verletzt. Oh.
Okay.
Fällt Wochen, wenn nicht Monate aus.
Mhm.
Ja, das ist natürlich hart. Also da hast du natürlich in so einem Kader, wo du in den Top 6, ja, dann hast du halt einfach so einen Cut auch in der Qualität drin und hinter den Top 6. Das hat jetzt Hott oder weil Imdorf eben nicht, den krassen Cut.
Ja. Ja, wobei mir auch jetzt, also in diesem, die anderen Spieler, die kommen ja, die passen sich gut rein, weil du sagst schon richtig, Hudacek und Rečnicek sind die beiden, die das Spiel tragen. So, die bringen da die Struktur, die Qualität mit rein. Dadurch wird ein Fedor Brack besser. Auch ein Eike Thiemann zum Beispiel gefällt mir viel besser mittlerweile. Mit Akzenten auch im Zusammenspiel mit diesen Spielern. Also ich finde, die beiden neuen Spieler bringen Fortuna auf jeden Fall deutlich voran. Also deutlich, man erkennt es. Ne? Also das freut mich für Fortuna. Und deswegen kann man auch jetzt so ein enges Spiel gegen Hott gestalten, während man in der letzten Saison dann noch zweistellig verloren hat. Also das muss man einfach so sagen. Ne? Mhm.
Genau. Also war einfach ein tolles Futsal-Event. Viel Arbeit.
Und einen Punkt muss ich so sagen. Und ja. HP Effing.
Ja, okay. Also, Freund von kommentierenden Hallensprechern, muss ich so stehen lassen. Es gibt bei uns im Verein immer, jeder sieht das anders, jeder nimmt das anders wahr. Ich finde grundsätzlich Einflussnahme oder Wertschätzungen, irgendwelche Wertungen wie so ein Kommentator gehören sich nicht als Hallensprecher. Sieht aber auch wieder eine ganze Gruppe anders. Also das ist wirklich so ein Thema, da gibt es kein richtig oder falsch. Ja, Musik war trotzdem gut, hat auch gut Stimmung mit den Fans gemacht.
Ja.
War schon dann geil. Ne? Dann, wenn du
das wissen, also die jetzt zuhören, die wissen das ja vielleicht gar nicht, wenn sie nicht vor Ort waren, aber der Hallensprecher HP Effing hat da im Spiel immer wieder auch Kommentare gelassen, ne? Zum Beispiel, also es sind auch Videos rumgegangen dann. Das ist polarisierend, wie du schon sagst. Ne? Die einen mögen es, die anderen nicht. Ich finde es beispielsweise nicht gut, wenn ein Hallensprecher während des Spiels, während es läuft, Kommentare lässt. Das ist irritierend, das ist störend, vielleicht sogar auch an der Grenze zur Unsportlichkeit, finde ich. Andere finden es vielleicht unterhaltsam. Ich finde es nicht gut, wenn da ein Freistoß ist und dann sagt der, wie im letzten Heimspiel gegen Stuttgart, alles ist Karma, wir müssen jetzt einfach nur dran fest glauben oder wir müssen uns das wünschen. Ich weiß nicht, er hat schon mal gegen Stuttgart, glaube ich, war es auch da eine Grätsche abgefeiert, während der Spieler noch am Boden lag, als Hallensprecher mit einem Mikro. Ja, und das ist vielleicht dann grenzwertig.
Wenn man die Wahl hat, etwas Polarisierendes zu unterlassen, in so einer Situation, dann sollte man es unterlassen. Aus meiner Sicht sieht jeder anders. Mal schauen, was es noch bringt.
Ja. Es wäre mir auch nie aufgefallen, wenn das nicht, das ging rum, das Video. Na, also ich habe es auch von mehreren tatsächlich gekriegt. Anscheinend ist es rumgegangen und es hat Wirkung erzeugt. Polarität.
Polarisierend war auch ein Event für mich an dem Abend. Und zwar, nachdem wir da am Aufräumen waren in der Halle, habe ich festgestellt, es gibt doch die Tätigkeit, die man am wenigsten machen möchte, wenn man so an so einem Event-Orga mitmacht. Und das sind Kackespuren aufzuwischen von einem Kind, was wir mit einer mit kotbesetztem Schuh, ja, über den Hallenboden gelaufen ist und man steht da nur da und denkt, irgendwas riecht hier richtig komisch und dann siehst du diese 30, 40 Fußspuren. Ja, und dann war ich der Einzige natürlich als Vater, der dann so Frühstücke dabei hatte. Ja, dann weißt du ja, wer die 20, 30 Fußspuren da weggemacht hat. Super.
Ja, Daniel, du bist dir nicht zu schade für sowas.
Ich will an der Basis.
An der Basis, ganz oben und ganz unten. Ne? Ganz einfach.
So, ja, genau.
Du musst es auch sein. Alle Milieus durch, sogar die Kackmilieus. So schaut's aus. Gut, kommen wir mal auf das nächste Spiel, weil die Zeit sonst echt...
Ja,
heute machen wir ausführlich. Dennoch, Wacker gegen St. Pauli, das erste Hamburger Derby in der Bundesliga zwischen diesen beiden Teams. Also es gab ja schon letztes Jahr Wacker gegen HSV, aber St. Pauli hat sein erstes Derby gehabt. Willst du was da zu den einzelnen Toren sagen?
Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, natürlich.
Bitte.
Natürlich. 95 Zuschauer, also auch nicht so viel. Wacker war wieder mit Jost dabei, Philipp Jobst, der auch irgendwie eigentlich wechseln sollte und dann doch jetzt geblieben ist. Und Spiel wurde erstmal nicht abgebrochen. Das war ja meine Prediction. Also es war alles fair bis zum Ende anscheinend. Mhm. 1-0 durch Jeremejeff, der auch im Spiel auch immer wieder auffällt als doch der größte Strukturspieler davon von Pauli. War ein direkter Freistoß. Und hier auch, weil hier Ben Abdeselem sich einfach so wegdreht, wie auch im Fall vom HSV. Dieses Wegdrehen, das ist so wichtig im Futsal, dass du einfach dich nicht wegdrehst bei Schützen. Das ist wie beim Torwart, dieses Stehen, aber es ist auch unglaublich schwer, das irgendwie hinzuzaubern. Das war das 1-0, dann kam auch das 2-0 von Spo. Es ist schon ein geiler Kicker, vielleicht 10 Kilo zu viel, aber am Ball, super Schuss, wendig, hat ein paar gute Moves und haut den einfach 15 Meter in den Winkel da rein bei Göde.
Schönes Tor.
Ja, richtig schön. Lag auch daran, dass Suntic hier den Fehler macht, nicht den Druck auf Spo zu gehen, sondern eben genau die paar Meter lässt. Und da hätte Suntic auf jeden Fall da mehr Druck machen können, weil der war noch hinten frei als Fixo. Der hätte auf jeden Fall Druck machen können. Dann hätte Spo maximal rübergelegt. Ich weiß nicht, wer da noch kam auf linken Ala. Und dann wäre Göde da gewesen.
Ja.
Hätte man ein bisschen cleverer lösen können eventuell. Aber Göde stand da auch im Niemandsland, habe ich aufgeschrieben, bei dem Schuss. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass so eine Fackel kommt. Weil er stand da wieder im Nimbus, weder auf der Linie noch vorne.
Ja, es war aber auch ein schöner Strich, muss man sagen. Denn den so auszupacken, ist schon Qualität.
Mega geil. Dann 2-1, Gantides. War so ein Defensivfehler von Pauli. Ich würde sagen, wer es war, keine Ahnung, weil steht nicht da der Name. Keine Angabe.
Wieder so ein ich hab mal recherchiert, aber ich komme gar nicht auf den Spieler zurück. Sondern ich finde, es gibt einen spielentscheidenden Defensivfehler bei St. Pauli, den muss ich gleich noch erwähnen. Da musste ich den Spieler recherchieren.
Okay, kannst du machen. Dann auch direkt der Ausgleich. 30 Sekunden später Anstoß und dann wieder Gantides. Nochmal nach toller Vorarbeit von Jost, da direkt nochmal nachgelegt. Dann kommt aber Landau, irgendwie so aus der Drehung so ein bisschen raus, sah jetzt gar nicht schlecht aus. Und da war Dudek eben im Bus, stand auch wieder mitten im Strafraum irgendwo rum, kann den da nicht halten. Dann, das war ein schönes Spiel eigentlich, ne? Dann kommt 3-3 Knesewitsch ran und Spo setzt sich richtig gut durch über Ala, richtig schön Ala-Move, über den Fuß gechippt.
Und ein Punkt noch zu diesem Tor, da sieht man, St. Pauli hat einfach ganz einfach ein 2-2 gespielt, damit Spo ins 1 gegen 1 kommt. Ne? Ganz einfach. 2-2. Ich glaube, Jeremejeff spielt den Ball raus. Ganz simpler Futsal, wirklich eigentlich mega easy zu verteidigen, aber St. Pauli ist mit Spo natürlich individuell so gut, dass der dann Elesi sogar aussteigen lässt. Elesi ja natürlich vielleicht auch hier und da mit ein paar Kilo zu viel. Also eine Defensive
Elesi auch ist auch keine Defensivmaschine, das wissen wir ja auch.
Also früher war der schon ganz gut, muss man sagen. Also schon ein guter Zweikämpfer. Jetzt, er hat ja auch Ballgewinne gehabt.
Sprechen wir bitte? Vom Futsal-Landesauswahl 2014
okay.
Oder was?
Aber Spu macht es auf jeden Fall richtig gut in dem Moment. So, fertig. So, mach weiter.
Ist trotzdem ein geiler Kicker, also unabhängig davon der Durim. Und dann ja das entscheidende Tor 4-3 durch Landau. Und wie geil, Göde, wieder da vorne. Ja. Irgendwie dieser Überraschungsflying. Ist er da vorne, macht er mit der Hacke irgendwie den Ball weiter. Dudek im Nimbus steht auch kein gutes Stellungsspiel mal wieder hier. Und dann, war dann 4-3 durch Landau.
Ja.
Dann klärt doch Hatzi Aftet schon mal ganz kurz auf der Linie. Da war fast das Tor. Also da war wirklich Spannung bis zum Ende, muss man sagen. Und Göde wieder war hier gut am Sieg ganz doll beteiligt. Also großer Part, wieder Göde. Da waren wieder Reflexe dabei, die ich gerne gemacht hätte früher.
Gürde diesmal wirklich mit einer sehr guten Leistung. Übrigens, sein Hackentrick, das war für mich natürlich die spielentscheidende Szene. Ne? Also hier nicht wie St. Pauli im Interview hier Patrick noch erzählt, dass das vergebene 2-0, also die Führung, die man abgegeben hat, das ist ganz normal im Futsal. Wenn du nach 10 Minuten 2-0 führst, dann sind zwei oder manchmal auch drei Tore Unterschied schnell mal wieder ausgeglichen. Also das würde ich nicht als entscheidend für das Spiel sehen. Was entscheidend war, dass Göde hier richtig naiv, ja auch teilweise völlig übermotiviert und planlos angelaufen wurde. Und zwar vom Spieler Nummer 27. Da steht K.A. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wer es ist.
Ist das Bo Bruder?
Ich genau. Weiß nicht. Ich habe nämlich, ich habe noch in Erinnerung, gegen den MCA hat er ein Tor geschossen und da war das dann der Younes Spu war das. Und in dieser Situation braucht Spu hier, das ist nicht böse gemeint, aber da hätte er KP stehen müssen. Kein Plan. Und nicht KA. Oder keine Ahnung.
Was ein Wortspiel.
Ist nicht böse gemeint, aber zum einen wusste er wohl nicht, dass Göde ursprünglich mal Feldspieler war und so ein Hackentrick für ihn relativ easy ist. Vor allem hat der Paulianer jetzt hier in diesem Moment nicht auf dem Schirm, wie wenig Verteidigungslinien hinter ihm noch sind, als vorletzter Spieler, nämlich nur noch eine. Ne? Und da waren aber zwei St. Pauli-Spieler, zwei Wacker-Spieler hinter ihm. Also der darf hier nicht den Fischer machen, wie damals gegen die Schweiz. Kennst du noch?
Als
er so motiviert. Das hat er nämlich gemacht.
Manuel Fischer meinst du?
Genau, da ist er einfach wild draufgegangen und lässt die Außenbahn auch noch frei, wo dann ein freier Wacker-Spieler steht, und zwar Tarek Hatzjavdic. Tarek war es, der andere, der kleinere, der Blonde. Und der hat dann, das war der taktische Fehler, der spielentscheidend war. Ne? Göde, der macht das super mit dem Hackentrick, anschließend dann Hatzjavdic auf Landau, schön ausgespielt, schön bestraft. So kannst du den Flying nicht verteidigen, so kannst du vielleicht schwächere Regionalliga-Teams verteidigen, aber der Bundesliga verlierst du so Spiele, die du mit ein bisschen Glück auch gewinnen kannst. Ne? Aber haben sie nicht. Das war der entscheidende Fehler. So war's. Ja, und Hatzjavdic hat im Interview am Ende noch gesagt, man will sich so lange verbessern, bis man unschlagbar wird, glaube ich, hat man gesagt, aus Fehlern lernen, bis man unschlagbar für die Liga wird. Ein
skurriler Kommentar, ja.
Und am Ende hieß es, man will die Meisterschaft einfahren. Ich habe das mal recht humoristisch wahrgenommen, vielleicht auch mit einem Spaß. Oder meinte er es ernst? Also es kam... Ich habe es wahrgenommen mit Spaß, aber ich wollte es so wahrnehmen, denn es wirkte relativ ernst, Daniel. Wacker will Meister werden. Was sagst du dazu?
Nächstes Spiel.
Ja.
Okay.
Gut.
Weil wir haben echt, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken.
Ja, heute ist ein Feuerwerk
tatsächlich.
Gut, aber das nächste Spiel, Futsal Stuttgart gegen MCH, habe ich mir angeschaut. Ich war positiv überrascht vom MCH, denn jetzt war Martic wieder dabei und man hat eigentlich ganz gut mitgehalten. Man hatte gute Chancen, ich habe das Spiel auch ganz gesehen. In der zweiten Halbzeit mit der Verletzung von Clevers und Pelk war die Luft ein bisschen raus. Und leider wurden zu viele individuelle Fehler gemacht und auch Eigentor. Und das war wirklich schade, weil man hat eigentlich eine richtig gute Leistung gezeigt. Und das freut mich, denn der MCH wackelt ja, weil man einfach auch stark auf eigenen Nachwuchs setzt und viele, also durch Zuat Ak und Robert Lubitsch, die zwei wichtigsten Spieler vielleicht der letzten Saison, verloren hat. Aber es hat mich gefreut, dass durch Martic jetzt zum Beispiel wieder mehr Qualität reinkam. Und ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber erzähl du mal ein bisschen was zu den Toren.
Das waren ja erstmal 87 Zuschauer, auch echt enttäuschend in Stuttgart. Da baut man ja nicht viel auf, deshalb war ich ein bisschen überrascht. Es war jetzt in der alten, der kleineren Halle vom SFC, wo man hier gespielt hat. Ja, ich habe mich aber erstmal gefragt, so viele Werbebanden, wie dort jemand rangeklebt hat, wie viele Tape-Rollen haben die eigentlich verbraucht? Das ist schon hart. Also wir haben auch einige Sachen jetzt aufhängen müssen, das ist viel Arbeit mit Kabelbinder oder Tape. Oder wir hatten ja mal per 3D-Drucker gedruckte Aufhänger. In der alten Castello haben wir uns dann gebaut. Das war gar nicht so schlecht. Also die haben schon sehr viel Werbung da in die Halle gepflanzt. Und dann zum Spiel, ja, 1-0 Babic hat viel gemacht in dem Spiel. Pacheco, kein gutes Spiel, ebenso wie Aknima. Also beide irgendwie fand ich jetzt wirklich einer der schlechteren Spiele von beiden. Beim ersten Schuss Pacheco wehrt nach vorne ab. Dadurch kommt es dann zum Tor. Dann beim 2-1 ist da auch Pacheco, ist in der Grundstellung viel zu tief. Dadurch kann Michewski da dann überhaupt dann auch an ihm vorbeichippen. Und Aknima blockt auch nicht so richtig oder läuft auch nicht so richtig mit. Dasselbe dann auch beim 3-1, da auch schlecht geklärt von Aknima und auch beim 4-2 durch Cincic, mhm, also das entscheidende Tor oder das letzte Tor, da verliert dann Aknima auch das Duell gegen Babic. Also das ist mir schon aufgefallen. Und was mir noch auffällt, Babic hat denselben Fehler gemacht beim 3-2. Überzahlspiel, Matic zusammen mit, ich weiß gar nicht, mit wem Matic hat gelaufen.
Aknima, Matic und dann.
Ah, genau. Und die waren wieder 2-1 und dann macht Babic wieder den Fehler, schon fast an der Mittellinie zu attackieren, den Ball führen. Ne? Dadurch kann der Ball rübergespielt werden zu Matic, der dann mit Tempo auf AK 47, auf Aksentevic läuft.
Ja.
Babic kann anscheinend nicht verzögern. Das war dasselbe Ding wie letzte Woche mit uns, mit Brack, weil Babic viel zu früh und viel zu enthusiastisch da drauf geht. Also
Daniel, das ist der Unterschied zwischen Balkan-Futsal und professionellen Futsal aus Spanien beispielsweise. Da kriegst du es in die Wiege gelegt. Da wird das dir sowas von beigebracht, wie du Konter, Tempo, Gegenstöße verzögerst, wo du wie du den Raum nutzt, wo du dann das taktisch bestimmst, wo du die Kontrolle über den Gegner in Unterzahl hast. Du hast die Kontrolle nämlich, weil du mit deinem Torwart automatisch ein Verhältnis aufbaust, sozusagen, also so ein Defensivverhältnis, und du ziehst den Gegner in diesen Sog rein. Du ziehst ihn in einen Sog rein, in dem er dann in der Enge erstickt. So nenne ich es gerne, oder so habe ich es damals übersetzt für mich. Und das sehe ich in der Bundesliga leider nicht. Schade eigentlich, weil so könnte man super gut Konterverteidigung sehen. Deswegen sehen wir aber auch viele Kontertore in der Bundesliga. Ich finde sogar überproportional viel, weil die Mannschaften Konter schwer verteidigen können. Genau, zum MCH muss man immer noch Verletzungspech, also Wahnsinn, immer noch Aas und so weiter verletzt. Man ist nur mit 3 Wechselspielern tatsächlich in Stuttgart angetreten. Dafür fand ich die Leistung echt schon sehr gut. Aber es war auch kein gefährdeter Sieg für den Stuttgarter FC. Man hat das Spiel am Ende auch verdient gewonnen. Und ich freue mich dann auf nächsten Samstag, wenn ich den MCH dann auch live sehe gegen den HSV. Ja, und bin gespannt. Vielleicht kann der MCH dann dort auch Aknima jetzt dann, ne, diesen Spiel nicht sehr glücklich. Vielleicht kann er da dann seine Leistung wieder steigern. Und dann mal schauen. Wird es hoffentlich ein enges Spiel zwischen dem MCH und den HSV.
Der MCH gefällt dann jetzt wieder. Gut, hat er super Individualisten einfach dabei. Michewski ist ja aus dem Schatten rausgerückt und macht einfach auch geile Hütten jedes Spiel, ne?
Achso, von Stuttgart jetzt meinst du gerade?
Ja, vom SFC.
Achso, genau. Ja, also ja, muss man auch sagen. Also der SFC ist immer noch gut besetzt. Immer noch mindestens Top 2, Top 3 in der Liga. Also und vielleicht, wir werden sehen, uns fehlt ja so ein bisschen das Offensivkonzept. Auch in diesem Spiel hat man viel gekontert, ne? Vielleicht könnte es daran haken in den Top-Spielen am Ende oder in den Playoffs, wie auch immer. Aber ich glaube, die werden ein Wörtchen mitreden wollen in Sachen Titelverteidigung. Und mit Aksentjevic, muss man auch wieder sagen, hat man einfach den mit Abstand besten Keeper der Liga. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch um Meisterschaften zu gewinnen, so einen Torwart hinten zu haben. Weil du nämlich mal wenn du die schlechtere Mannschaft bist, du hast aber den besseren Torwart, gewinnst du vielleicht mit ein paar Kontern. Und dann beißen sich die Zähne an dir aus, weil du einfach so einen Keeper hast hinten, ne, der dann überragend hält. Nee, Stuttgart somit jetzt nächste Woche dann in Regensburg. Das ist übrigens das Streaming-Spiel. Regensburg gegen Stuttgart am Samstag um 16 Uhr, glaube ich.
Endlich mal wieder Streaming. Ist schon traurig, dass so wenig gestreamt wird und in anderen, also wenn du überlegst, was sonst alles so gestreamt wird beim DFB, ist das schon echt traurig. Also
ja, und irgendwie, die Rückrunde letztes Jahr war irgendwie gefühlt jeden Spieltag ein Spiel. Am Ende waren sogar, weiß nicht, 3 Spiele pro Spieltag. Irgendwie hat man das Tempo nicht mitgenommen und hat wieder runtergefahren. Naja, unabhängig davon, Daniel.
Letztes Spiel.
Mein letztes Spiel. Penzberg gegen Regensburg. Was fällt dir dazu ein?
Ja, erstmal nur 70 Zuschauer. Auch nicht so viel in Penzberg. Also es bleibt weiterhin keine Futsal-Hochburg. Oder es wird auch aktuell anscheinend keine. Lorov hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, fand ich. Hat mir echt gut gefallen in manchen Abwehrsituationen.
Auch gute Technik und so, ne?
Ja, also die Technik war immer schon so im Ansatz gut, hat man immer gesehen. Da hat er ein paar Stellungsspieler gehabt und hat da echt viele rausgeholt. Im Gegensatz zu Guimarães oder Martelli oder so, wie er vom Kommentar.
Ja, ich glaube, da hat der Kommentar, also, ist er Guimarães eigentlich? Ja, also zumindest genau. Habe ich ihn so kennengelernt,
ja. Wurde er auch immer so genannt. Oh, ich finde ja seine Technik generell immer schon, ich glaube, der baut auch ab über die Jahre. Das eine Mal ist er mit so beiden Beinen nach vorne im 1:1 am Sechser. Da so nach, also da dachte ich mir, da habe ich echt kurz richtig Kopfschmerzen
bekommen. Brasilianer sind so ein bisschen manchmal individuell.
Das ist nicht in so einem Spiel ein Schwachpunkt, aber ich sage dir, die Torwartposition bei Jahn wird noch die schwächste Position in den entscheidenden Spielen.
Okay.
Das wird ein Schwachpunkt.
Ja, aber man muss auch sagen, Regensburg jetzt mit 9 Punkten gestartet aus 3 Spielen.
Ja, stark. Aber mega. Ja, freut mich für die Jungs.
Nur plus 4 Tore aus 3 Spielen.
Das stimmt auch wieder. Zweiter.
So ein bisschen die Minimalisten der Liga.
Das stimmt.
Ja, aber es war auch lange eng, das Spiel. Und Penzberg hat es dann in die richtige Richtung gelenkt für Regensburg. Denn ich glaube, es war das 0-1, war ja, da hat irgendwie Regensburg auf 6 oder 8 Meter Höhe einen Kick in der Penzberger Hälfte. Und auf einmal, ich glaube, Fiallo war es, will der wechseln. Also er wechselt und Regensburg denkt sich, ja geil, der Hetterich steht jetzt auf einmal im Sechser komplett frei. Spiele ich den einfach an, Hetterich, also Nationalspieler auch. Der im Kreis dann Lorov, der bis dahin wirklich super gehalten hat. Also ich fand, also wenn der weiter so aktiv bleibt und auch Spielpraxis kriegt, ich glaube, also technisch finde ich den schon wirklich gut. Ja, vielleicht muss er noch ein paar andere Sachen lernen, das werden wir dann im Laufe der Zeit sehen.
Muss auch mal Insta machen.
Ja, das lasse ich jetzt so stehen. Aber das hat Hetterich dann gut gemacht und kurft ihn, haut ihn rein. Übrigens, ich finde es super geil, dass der Kommentator hier mal auch wieder nicht drauf eingegangen ist, dass hier Fiallo wechselt und deswegen merkt man das auch nicht. Da muss man wieder genau hingucken. Es ist einfach, tut mir leid, diese Highlights mittlerweile, wenn du das analytischer oder einfach wahrnimmst, was da passiert, also wirklich auch einfach dir denkst, was passiert da gerade, dann ist dieser Kommentator oder natürlich der Kommentar dazu.
Wieder in irgendeinem dieser Spiele, bei uns, bei Fortuna. Und Fortuna geht ins Risiko, holt den 5. Spieler raus. Wieder. Ja, und wieder läuft es eigentlich besser als ohne Flying, ja. Also immer noch diese Vorurteile. Ja, es ist halt
so, ich fühle mich so oberflächlich abgespeist da irgendwie so abgefertigt. Es ist so ein inhaltsloses Geschwafel mit ein paar Namen irgendwie, die auch noch dann teilweise falsch, ich weiß jetzt, ich will mich nicht zu weit rauslehnen, aber Guimarães wird da Mantelli auf einmal genannt. Ich weiß nicht, bitte Regensburg, klärt uns auf. Vielleicht ist das auch sein zweiter Nachname, Vorname, ich weiß nicht. Aber es fehlt mir einfach da Inhalt. Und dann, das wird nicht mal da aufgeklärt. Fiallo wechselt und, oh nein, Spieler Wertem kommt zu spät, weil der wechselt.
Das ist echt Futsal-Basics, ne? Das ist aber auch ein Coaching-Fehler. Das ist ein totaler Coaching-Fehler. Das darf einfach nicht passieren. Das musst du im Training ganz klein die Köpfe und im Spiel musst du dann auch sagen, nee, bleib. Ja, bleib da mal. Wir sind jetzt raus.
Ist ja furchtbar. Aber guck mal, wenn es den Kommentator nicht auffällt, uns fällt es auf und wir geben da nochmal eine Analyse zu, denn das darf natürlich nicht sein, wenn der Gegner in deiner Hälfte einen Einkick hat, dass du dann da auf einmal wechselst.
Dann irgendwie so ein bisschen, eigentlich ganz geiles Wortspiel, das bei den ganzen Brasilianern auf der Gegenseite macht dann Puta. Das Tor einfach, finde ich ja ganz witzig. Und da ist auch, hat mich das so ein bisschen erinnert, wie die Hamburger früher noch letzte Saison, bei Eckstößen, alle Blick auf Ball, die Jahn-Spieler und Tavares versucht zwar immer so hin und her zu gucken, aber anstatt er seinen Körper einfach offen stellt, hin zu Puta, nee, da guckt er immer nur und dann, Puta ist weg, Bude.
Ja, das ist ja auch, da würden wir jetzt, die Spanier würden sagen, da haben die Brasilianer auch ihre Schwächen in der individualtaktischen Defensivleistung, also Körperposition, da sind halt die Schwächen des brasilianischen Futsals. Der brasilianische Futsal braucht den Ball, sagt man auch gerne. Ne? So ist das eben. Das war aber ein schöner Eckball-Lob auf den zweiten Pfosten, muss man auch sagen, ein bisschen Futsal-Anlag. Dann besonders schön mit dem Kopf ins kurze Eck. Also aus meiner Sicht muss Guimarães den Ball halten.
Das war doch mit Kopf. Richtig, das war doch ein Kopfballtor.
Ja, vielleicht war Guimarães oder der Regensburger Torwart halt in der Hinsicht auch überrascht, dass hier eine direkte Kopfballabnahme war. Schönes Tor von Penzberg, auch wenn es vielleicht so nicht 5-mal wiederholbar ist. War geil. Ja, und dann kam ja der 2-1-Siegtreffer für Regensburg, was ich eigentlich ganz gut fand. Man hat nämlich seine Überlegenheit auch. Man wollte gewinnen. Man wollte einfach gewinnen. Ne? Man hat den Flying gebracht. Kurz vor dem 2-1-Siegtreffer hat dann aber noch Alberto Rodriguez mit einer super starken Rettungstat auf der Linie den Ball gerettet. Sonst hätte vielleicht Penzberg seinen ersten Dreier geholt. Ja, und dann Flying von Jahn und Hallison schießt das Ding ins kurze Eck. Lorov bis dahin wirklich eine super Leistung. Ich finde, bei diesem Tor geht er ein bisschen früh runter und lässt das kurze Eck ein bisschen offen. Wie siehst du das?
Ja, habe ich mir aufgeschrieben, da macht er so Spekulatius ein bisschen. Und das ist eigentlich genau in so einer Situation, worauf ein Ala-Spieler hier schaut.
Ja.
Also genau darauf wartest du ja eigentlich. Ja, dass der Torwart darunter geht. Und wenn du das einmal siehst in einer Situation, und gerade beim Flying hast du ja ganz oft Ball hin, Ball her, Ball hin, Ball her. Das heißt, du kannst, wenn du das dann gut machst, auf dem Niveau wird das gemacht, genau gucken, okay, was macht denn der Torwart, wenn ich jetzt den Ball habe? Und dann siehst du, Lochow geht runter. Na gut, dann weißt du spätestens beim dritten Ball, okay, jetzt fackel ich das Ding einfach da oben rein, ne? Ja. Da einfach stehen bleiben. Ist wirklich, beim Futsal-Torhüter ist wirklich nie Spekulatius. Einfach stehen, einfach immer stehen. Und anstatt so einen spektakulären Querpass oder so dann mal abzufangen, 1 unter 10, dann lieber mal die 9 von 10 da oben halten.
Genau.
Aber hat eine starke Partie gemacht. Er war auch ein guter Schuss, der muss ja erstmal da rein.
Genau, das war ein super Schuss. Ja. Aber man kann ihn halten, wenn er steht, kriegt er ihn vielleicht an die Schulter oder so. Na, das ist eben das Ding. Ne? Gut, Daniel, das war der Spieltag. Wollen wir noch eben kurz einfach nur ganz schnell die nächsten Spiele durchgehen? Du sagst einfach nur, wer gewinnt. Und ich sag, wer gewinnt. So, okay?
Ja, mach.
Schnell Durchlauf. Samstag, 1.10. Jahn Regensburg gegen Stuttgarter Fußballclub.
Oh.
Erster Impuls.
Stuttgarter FC.
Ich sag Regensburg, einfach um so einen Gegenpol
zu haben. Das erste Spiel mit Torwart, sag ich dir.
Oh ja, ist interessant. Bin ich drauf gefasst. Mhm. Dann Hohenstein gegen Penzberg.
Hohenstein.
Ich sag auch Hohenstein. Dann Weilimdorf gegen Wacker.
Weilimdorf.
Sag ich auch. Bielefeld, also MCH gegen HSV Panthers.
Panthers.
Dann sag ich hier der MCH. Und dann Pauli gegen Fortuna.
Fortuna.
Okay.
Muss!
Ich sag dann auch Fortuna. Höchstwahrscheinlich.
Ja.
Gut, das war's. Damit haben wir Spieltag vollständig analysiert.
Ach, richtig ausführlich. War Spaß. Ja. War gut.
Es war mir eine Freude, Daniel.
Ja,
und ich wünsche allen eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
Und schreibt uns eure Meinung, eure Eindrücke zum Spiel. Hilft uns immer wieder. Ich habe auch wieder ein paar vergessen, die uns über das Hamburg-Spiel berichtet haben. Matthias und so. Und also alles Grüße da, die was geschrieben haben.
Ja. Liebe Grüße an alle.
Jo.
Ciao.
Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.